Ja, ich weiß nicht, ob Philipp überhaupt schon mit dir sprechen kann. Auf jeden Fall ist er heute mal wieder dabei von Anfang an. Aber er wird zwischendurch mal weg sein. Da kommen wir dann später dazu. Bestzeit Podcast ist wieder zu zweit unterwegs für euch mit Ralf Scholt und Philipp Flieger. Philipp, wie sieht's aus? Spürst du deine Bergtour noch oder hast jetzt gar keinen Bock mehr auf Sport?
Es ist erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich hatte letzte Woche ja noch einen kleinen Physiotermin bei meinem Physio Jan Kerler, den die Ultras hier ja auch kennen, denn der war bei uns ja auch schon mal zu Gast hier im Podcast. Und es gab ein paar Baustellen, wo man gemerkt hat, oh ja, das ist noch spürbar, dass man da ein paar Sachen gemacht hat, die der Körper so nicht gewohnt war. Aber es war jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich muss sagen, ich war erstaunt, dass nach 2-3 Tagen Abstand zur letzten Etappe sich das schon im Alltag kaum mehr bemerkbar gemacht hat. Das Einzige vielleicht, ja, okay, wenn du so, wenn du eine Treppe hochrennst und so 2-3 Stufen auf einmal nimmst, da fand ich, hat man noch so ein bisschen gemerkt, so dieses letzte bisschen Pop in den Beinen, so dieses Kraftumsetzen, so von großer Schritt hochdrücken, da hast du gemerkt, da merkst du den Oberschenkel, der fühlt sich noch ein bisschen träge an. Aber Gott sei Dank, also erstmal nichts, was weh tut und ja, ansonsten, ja, nee, hat sich das eigentlich relativ gut gegeben. War aber nach unserem Auslaufen auch gar nicht mehr laufen letzte Woche, weil dann irgendwie, wie das halt so ist, wenn man zurück ist, was war denn dann alles? Ach so, dann war noch ein Tag in Herzo bei Adidas mit ein paar Terminen. Das war ein langer Tag. Dann war mal noch Hochzeit am Wochenende, wo wir eingeladen waren und so weiter und so fort. Auf einmal, die Woche ist sehr schnell rumgegangen und ich bin, das wissen jetzt ihr zu Hause, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich bin ja auch schon wieder unterwegs. Ich bin nämlich gerade in der schwäbischen Heimat meine Eltern besuchen mit unserer Tochter. Weil genau, immer noch Sommerferien, immer noch Krippenschließzeit, Barbara hat aber auch keinen Urlaub mehr, ich würde jetzt gern sagen, ich habe Urlaub, aber tatsächlich, ich versuche 2-3 Sachen auch parallel voranzubringen und genau, bin gerade gestern Abend, heute ist Dienstag, also wir sind Montagabend gefahren, in der schwäbischen Heimat angekommen, treffen mich mit ein paar Freunden hier auch wieder und genau, also versuche eine gute, wie sagt man so schön, eine gute Work-Life-Balance zu finden und eigentlich habe ich auch Bock zu laufen, heute Morgen habe ich es direkt schon mal nicht geschafft, was aber auch daran lag, dass wir gestern relativ spät im Bett waren, also einschließlich unserer Tochter, weil die, wir waren dann ja zu so einer Uhrzeit, wir sind zu so einer Uhrzeit angekommen, wo normalerweise schon eigentlich sie gerade so im Bett ist und sie ist, ein Teil der Strecke ist sie im Auto eingeschlafen, das heißt, als sie dann hier bei Oma und Opa aufgewacht ist pünktlich, wo wir ankamen, dann ist erstmal wieder das System hochgefahren worden, insofern mussten wir die dann erst wieder ein bisschen müde spielen und genau, heute Morgen paar Telefonate gehabt, jetzt ist ja Mittagszeit rum, wir nehmen Podcast auf, danach ist wahrscheinlich mal ein bisschen Spielplatzzeit angesagt.
Ja, aber ich sehe schon, ne? Also der zwingende Drang, was zu machen, ist jetzt noch nicht da. Ne? Du kannst dich ja wahrscheinlich kaum mehr daran erinnern. Ne? Als Profi hättest du natürlich jetzt schon wieder deine 3 Einheiten gemacht oder deine 4 Einheiten. Ja, das ist ja ganz normal. Ja?
Felix, ja. Felix ist jetzt schon fast Profi. Felix hat natürlich am Wochenende hier direkt wieder, ich weiß gar nicht, hat er erzählt vorher am Telefon, 27 Kilometer ja, oder irgendwas genau. gemacht. Also der ist schon wieder direkt hier richtig in der Marathonvorbereitung zurück. Und hat irgendwas erzählt, er macht auch morgen Tempoläufe. Also der ist
on in fire. Tunnel auf jeden on Fall. On fire. Ja, wir sprechen ja heute mit Christopher Linke. Das ist einer der, wie soll ich sagen, renommiertesten deutschen Ausdauersportathleten, den die wenigsten von euch auf dem Schirm haben werden, fürchte ich. Das ändert sich hoffentlich nach dem sehr ausführlichen, wahnsinnig interessanten Gespräch gleich mit ihm. Denn da sind so viele Besonderheiten dabei, Rahmenbedingungen, Logistik, Erfahrungen, wie die mit Hitze umgehen und so weiter und so weiter. Das ist halt einfach außergewöhnlich. Deshalb ist uns eine Ehre, also auf unser Haupt, viel zu spät, aber eine Ehre, dass er sich Zeit für uns genommen hat, viel Zeit für uns genommen hat. Ganz spannendes Gespräch, könnt ihr euch total darauf freuen. Ja, und dann überlegt man, ne, Chris, ist Mitte 30, ja, also ja, ähnlich alt wie du. Du hast ja noch parallel mit ihm Nationalmannschaft gemacht, ne? Ja. Richtig. Das muss man auch vom Kopf her erstmal schaffen, ja. Also so eine Resilienz zu haben, ja. Auch die Veränderungen in der Szene und so weiter, das alles noch mitzugehen. Dann trainierst du plötzlich mit Leuten, die 15 Jahre jünger sind als du. Ich meine, das ist ja jetzt erstmal kein so, klingt jetzt nicht nach, nee, geht nicht. Aber ist es ja einfach ein anderes Verständnis von Sport, von Leistung, von Social Media, ja, und so weiter. Also das ist schon anders, ne?
Ja, also 15 Jahre klingt jetzt, glaube ich, für Außenstehende nicht so wild, aber das sind ja, in Sportwelten, wo du ja über wo Jahrgänge zusammengefasst sind, ne? U18, U20, vielleicht noch U23 mit drei Jahrgängen. Also, und da ist es ja so schon, dass du, wenn du letztes Jahr U23 bist, dann kennst du ja manchmal den jüngsten Jahrgang eigentlich nicht, weil du davor in diesen zusammengefassten Duo-Jahrgängen nie mit denen Berührungspunkte hattest. Jetzt reden wir von 15 Jahren. Nur mal als Beispiel, 15 Jahre Differenz, das sind mehrere Athletengenerationen, so muss man das sagen. Also für jemanden, der wahrscheinlich Anfang 20 ist und jetzt gerade so einen Sprung in die Nationalmannschaft im Gehen schafft, der ist ja wahrscheinlich so gefühlt der Methusalem. Aber auch natürlich, auch sicherlich Vorbild, ne? Ganz, ganz klar muss man sagen, dass er sowohl was die absoluten Erfolge anbelangt, die er eingefahren ist, aber vor allem auch, und das finde ich vielleicht fast sogar noch beeindruckender, diese unglaubliche Konstanz über diese lange Zeit, wo er wirklich Jahr um Jahr beim internationalen Saisonhöhepunkt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo er dann, ich weiß gar nicht, was haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen, aber wo vielleicht dann mal im schlechtesten Fall irgendwie eine Platz 30 Platzierung drin war und ansonsten ganz, ganz viele Platzierungen Top 8 bei WMs, auch bei Olympischen Spielen. Wir haben vorher auch seinen neuen Spitznamen, oder was heißt seinen neuen Spitznamen? Für mich war er neu, aber scheinbar in der Szene relativ etabliert, Mr. Number 5 oder sowas, glaube ich. Weil er eben häufiger Fünfter geworden ist, das spricht schon Bände. Und das ist mir fällt jetzt kein äquivalentes Beispiel ein aus einer Laufdisziplin aktuell in Deutschland, die über diese lange Zeit auf diesem hohen Niveau solche Leistungen bringen konnte. Und das ist schon extrem respektabel, zumal man ja auch sagen muss, und das werden wir auch in dem Gespräch ja nochmal raushören, dass die Rahmenbedingungen generell für Leistungssport gehen in Deutschland jetzt auch nicht gerade so sind, dass da überall der rote Teppich ausgerollt wird. Umso bemerkenswerter ist es, glaube ich, dass man wie er das dann über so viele Jahre auf so einem intensiven Level macht und bis ins letzte Detail auf höchstem Maße versucht, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu professionalisieren. Also auch Thema Höhentrainingslager. 4-5 Trainingslager im Jahr, davon 4 in der Höhe. Muss man wollen, ja.
Also auf der Frauenseite ist ja, glaube ich, höchstens Gesa in so einem Bereich, ne? Also auch über die Länge der Karriere logischerweise. Aber dennoch hat Chris das Problem, dass er als Geher praktisch die Läufer mit durchschleppen muss. Ja, das klingt jetzt
komisch. Durch seine Erfolge eigentlich klingt so ein bisschen. Komisch, ja.
Aber genau so ist es. Ja, das wird er uns gleich nochmal darlegen. Ja, tatsächlich ist es so, Chris als einzelner Weltklasseathlet schleppt den gesamten Bereich Lauf, Gehen, was die Förderung angeht, mit. Ja, das muss er sich mal auf der Zunge zergehen lassen, erklärt er uns gleich in dem Gespräch. Also das ist schon auch crazy, ne? Also wir reden ja in dieser Saison viel über die Renaissance, ja auch im Weltklassebereich von Läuferinnen und Läufern. Er hat halt immer geliefert. Ja, und er war für die maßgeblichen Förderplätze bei den letzten großen Ereignissen verantwortlich. Und da konnten die Läufer, weil eben keiner sonst in den Top 8 war, nicht mithalten. Ja, das ist schon auch ein Brett. Ja, das muss man echt sagen. Das ist ein absolutes Brett. Aber umso spannender, logischerweise. Ja, ich bin ja noch mitten in der Diamond League Saison drin. Ja, letzten Samstag war Schorzow, Schlesien. Ja, diese Woche ist noch Lausanne gewesen, ja schon, wenn wir veröffentlichen. Und Freitagabend dann noch Brüssel. Aber das ist ja jetzt alles so Anlauf in Richtung des Top-Ereignisses, weil es halt so spät ist, ne? Weltmeisterschaften erst im September und so, das ist schon spät, ja. Aber vielleicht auch eine Chance für den Sport, ja, weil es dann so ein bisschen aus dem Sommer schon raus ist, ne? Weil im Sommer sind ja doch dann viele im Urlaub und so weiter und so weiter. Ja, hat man vielleicht die Option, da mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Ne? Macht schon was.
Absolut.
Was hast du jetzt eigentlich für einen Herbstmarathon geplant? Profi? Alle. Als Profi?
Alle. Jetzt bin ich ja in dem Modus, dass man jeden Tag locker mal einen Marathon machen kann. Nee, startend ist keiner geplant. Man soll aber nie sagen, also auch manche New York-Pläne sind ja recht spontan entstanden damals. Ich werde sicherlich im Rahmen des Berlin-Marathons in der Hauptstadt sein. Arbeitsauftrag ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir kommen voran. Sagen wir es mal so, wir kommen voran.
War da ein Seufzen dabei?
Ja, es ist manchmal
komplex.
Es ist, komplex, nennen wir es komplex. Manchmal sind Abstimmungsprozesse komplex. Dann ist es ja noch so, dass wir, das können wir jetzt, wollen wir auch nicht zu viel vorgreifen, aber könnte auch sein, dass wir beide, Ralf, womöglich vielleicht auch in München sein könnten, unter Umständen. Können wir jetzt noch nicht viel mehr dazu sagen, ist viel, also gibt's Konzepte, Ideen etc., die wir auch teilweise vorangetrieben haben. Da gibt's aber noch keine finale Aussage dazu, aber würde uns natürlich freuen. München wird ja sicherlich jetzt auch mit dem neuen Veranstalter und Ausrichter ganz anders nochmal sein. Kann der ganzen Sache vielleicht auch mal kurz gut tun. Und gut, ich bin eventuell Köln kann noch sein, aber das ist, steht auch noch alles nicht 100% fest. Da gab's ein, zwei Anfragen für Auftritte oder Termine vor Ort, die noch bei Felix zur Klärung liegen. Also theoretisch hätte ich wirklich jede Woche, könnte aber ich jede Woche bei einem Marathon
sein. Der Köln-Triathlon ist doch schon in 2 Wochen.
Der Köln-Triathlon ist natürlich schon in 2 Wochen, da wird es langsam eng mit dem Schwimmtraining.
Ja, Moment, aber ich hab dich doch irgendwo in einem fließenden Gewässer gesehen, oder?
Das muss ein Doppelgänger gewesen sein. Ich wüsste jetzt nicht, also längst länger nicht wahrscheinlich. Ein fließendes Gewässer. Ich bin einmal durch ein fließendes Gewässer durchgehuscht, vielleicht beim Abstieg vom Marienberg.
Warst du nicht jetzt am Wochenende irgendwo in einem Gewässer drin?
Ja, siehst aber du, soll ich sagen, wie weit ich in diesem Gewässer drin war? Ich war in diesem Gewässer bis zum Knöcheln drin und habe meine Tochter beaufsichtigt, wie sie da Sandburgen gebaut hat.
Ich habe gedacht, du wärst da gerade von einer ausgeprägten Schwimmeinheit zurückgekommen.
Könnte man meinen.
Aber ja. Nein.
Nee, ich habe da aufgepasst, dass da nichts passiert. Das war in der Naab, ein Fluss, der in der Donau dann auch mündet. Ganz nett zum Baden, aber also ich war dann einmal kurz drin. Also wie gesagt, die Knöchel haben mir gereicht. Da dachte ich mir so, könnten ein paar Grad wärmer sein. Sonst sieht man da sehr viel Bootsverkehr, sehr viele Leute auf Stand-Up-Paddleboards. Die wissen wahrscheinlich auch, warum sie nicht im Wasser sind, sondern über Wasser. Und ich dachte mir so, also unsere Tochter, die hat es nicht gestört, aber das ist ja bei Kindern eh so. Da gibt es ja auch dieses bekannte Internetphänomen, dieses Meme von diesem Kind, was da irgendwie sitzt mit total blauen Lippen mitten im Swimmingpool und total begeistert rumplanscht und aber also offensichtlich selbst für den Zuschauer erkenntlich am Zittern ist und die Mutter fragt, ist dir vielleicht kalt, sollen wir vielleicht einfach mal kurz rausgehen? Nein, ist super! also ich glaube, Kinder haben da einfach andere Synapsen wahrscheinlich auch nochmal. Und nee, da war ich nicht drin, leider nicht. Aber der Blick ist schon, ich bin noch jetzt wieder voll auf Straßenlauf ausgerichtet. Und um diese Marathon-Auswahl, die wir jetzt hier schon erwähnt haben, ihr dürft uns gerne kommentieren, wo ihr denn vielleicht startet. Gibt ja bei einigen Veranstaltungen auch die Option, dass ihr gar keinen Marathon laufen müsst, sondern Köln, Klassiker, gibt es ja auch sehr populären Halbmarathon. München hast du alle Optionen, auch mit 10 Kilometer. Frankfurt hast du inzwischen ja auch viele Optionen. Frankfurt wirst du wahrscheinlich wieder im Einsatz sein für die HR-Übertragung?
Gehe ich von aus, ja. Haben wir noch gar nicht
also auch schon so weit
näher befasst, weil das tatsächlich noch ein bisschen dahin ist, ne? Weil das ist ja erst Ende Oktober.
Ne? Ja.
Ja, ist ja doch immer hinten. Ne? Aber wenn ihr jetzt ja euer Training macht, weil für den einen oder anderen Marathon müsstet ihr ja schon mitten in euren Vorbereitungen drin sein, also solltet ihr sein, sonst ist vielleicht noch nicht so eine langfristige Perspektive, ihr solltet jetzt da drin sein, das wäre besser. Ja, wenn ihr Verpflegung braucht, ja, wir haben natürlich für euch immer unseren Partner an unserer Seite, nämlich AG1. Da haben wir euch ja schon auf die neuen Rezepturen verwiesen. Bald kommen auch noch neue Optionen da auf euch zu. Ist, glaube ich, noch nicht ganz spruchreif und noch nicht ganz in Deutschland zumindest ausgerollt, aber da könnt ihr euch darauf freuen, da gibt's was Neues. Weil es ja auch immer so ein Punkt war, wo der ein oder andere gesagt hat, schmeckt mir nicht so. Ja, hat Philipp immer gesagt, ja, einfach in Fruchtsaft einrühren funktioniert wunderbar. Aber vielleicht gibt es ja jetzt noch ein paar Optionen von den Produkten selber. Aber unterm Strich bleibt es ja dabei, als Zusatz zu einer guten oder sehr guten Ernährung. Aber wenn es vielleicht doch mal nicht so hingehauen hat mit der Nährstoffversorgung oder der Vielfalt der Ernährung, dann kann AG1 da wirklich sehr hilfreich sein.
Ja, es ist praktisch euer täglicher Nährstoffboost und zwar mit einer wissenschaftlich fundierten Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und natürlichen Pflanzenstoffen, die dann euer Energielevel, euer Immunsystem und auch eure Verdauung unterstützen. und über unseren Link www.drinklg1.com/bestzeit bekommt ihr 10 statt 5 Travel Packs aktuell im Angebot und das Ganze plus Welcome Kit, also Welcome Kit, Shaker, Aufbewahrungsdose und den Jahresvorrat Vitamin D3 im Wert von 62 Euro. Das bekommt ihr gratis on top. Ihr habt da keinerlei Risiko, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen, die findet ihr auch unter diesem Link. Also checkt das aus, drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und von diesem Link werden wir zu unserem Gast kommen, zu Christopher Linke. Aber auch seinen Link werden wir in den Shownotes verewigen, nämlich bei Social Media, weil auch da werdet ihr gleich erfahren, was das für eine Wertigkeit für ihn haben kann und bekommen hat. Aber du warst mit ihm noch in der Nationalmannschaft, ziemlich früh schon, und kannst ihn jetzt ultimativ lobhudeln.
Ja, also Christopher ist damals schon mit mir 2009, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, bei der U23-Europameisterschaft in Kaunas am Start gewesen. Ich habe ihn damals schon als etablierten Geher wahrgenommen. Er wird gleich das revidieren und sagen, er ist relativ spät erst zum Gehen gekommen, weil er eigentlich sozusagen im ersten Sportlerleben auch mal Läufer war, dann eben aus gesundheitlichen Problemen raus sich dem Gehen zugewandt hat und dass er dann auch sehr, sehr erfolgreich relativ schnell für sich entdeckt hat. Ihr dürft euch das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich war einmal bei Olympischen Spielen 2016. Wir haben uns 2009 getroffen, U23 EM, hat für mich lange gedauert, diesen Lebenstraum zu verwirklichen. Christopher war davor schon 2012 in London, der war in Rio dann auch mit mir, er war dann auch in Tokio respektive Sapporo 2021 und auch in Paris, also viermal Olympische Spiele, und das meiste davon mit absoluten Top-Ergebnissen, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Er ist deutscher Rekordhalter über 20 Kilometer, er ist deutscher Rekordhalter auch über die 35 Kilometer gehen. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns zu Gast ist. Es wird auch lustig, er wird drauf zu sprechen kommen, dass er immer dachte, man muss da irgendwie noch, man braucht einen großen Erfolg, um das als Sprungbrett hier zu haben. Wir haben seinen Namen wirklich, das ist kein Joke, wir haben ihn wirklich schon sehr lange auf unserer Liste hier für potenzielle Gäste. Und ich weiß auch nicht, warum es so lange gedauert hat, aber anyway, wir freuen uns sehr, sehr, dass er sich im Trainingslager in Pontresina bei St. Moritz die Zeit für uns genommen hat und sagen, herzlich willkommen bei uns, Christopher.
Ja, wir müssen ja erstmal sagen, sorry, dass wir dich jetzt erst gefragt haben, Chris. Ja, du hast schon sehr lange auf unserer Liste gestanden, aber wir haben immer wieder gedacht, ach, wenn es wirklich wichtig ist, dann machen wir Chris mal, ja, wenn es wirklich wichtig ist. Und so vergeht dann ein Jahr und noch ein Jahr, ja. Und jetzt bist du aber ja wenigstens der am längsten erfolgreiche Weltklasse-Athlet im Langstreckenbereich in Deutschland. Herzlich willkommen bei uns. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ja, hast du recht. Das war auch meine Antwort auf deine Anfrage. Da habe ich gesagt, wann endlich? Ich warte schon seit sehr langer Zeit. Und so wie du schon sagst, jetzt bevor meine 8. Weltmeisterschaft ansteht, werde ich endlich mal als Gast eingeladen. Das finde ich natürlich super toll. Freue ich mich drüber. Und ich bin gespannt, was heute so noch für Themen besprochen werden.
Ja. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, auch nochmal für euch zu Hause, die womöglich vielleicht noch nie von Christopher Linke gehört haben, was schon sträflich genug ist, weil ich glaube, alle Leichtathletik-Interessierten, die kommen eigentlich an dir nicht vorbei, weil du, wie du schon gesagt hast, immer dabei bist. Also gefühlt 8 Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, hilf mir kurz, du warst in Rio, glaube ich, schon dabei?
4.
London sogar, krass, Alter, überleg mal. London, Rio, Tokio, ja. Beziehungsweise wir sagen einfach Tokio, und Paris, das ist schon gigantisch. Und wir kennen uns auch schon ziemlich lange. Und zwar warst du, ich glaube, das erste Mal, wo wir gemeinsam im Nationaltrikot gestartet sind, müsste U23 EM in Kaunas gewesen sein.
2009.
Genau, 2009 Kaunas. Da war ich, also für mich war das was Neues. Ich durfte das erste Mal in einem Stadion oder in einer regulären, ich sage jetzt mal, EM-Ausgabe, nicht Cross oder sowas, die deutschen Farben vertreten. Aber für Christopher war das natürlich gar nichts Besonderes, weil der schon davor wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie viel Nachwuchsmeisterschaften war. Hast du noch U20 und wahrscheinlich alles mitgenommen, oder?
Ich habe erst relativ spät mit Gehen angefangen, also wirklich erst im zweiten U18-Jahr. Okay. Und für mich war die U18 WM ein Jahr vorher, 2008 quasi meine erste Meisterschaft. Nee, 2007, Entschuldigung, 2007. Und dann 2009 quasi erst das zweite Mal mit der Jugendnationalmannschaft. Also ich habe auch, ich bin erst so ein Spätkommer. Du warst damals schon sehr bekannt. Ich war eher noch im, ja, also für mich warst du schon bekannt. Ich kannte dich schon, Philipp Lieger natürlich. Als ehemaliger Läufer kannte man dich. Und ich war halt noch relativ am Anfang meiner Karriere.
Aber, und das muss ich auch gleich mal sagen, die Geschichte erzähle ich so unfassbar gerne, wenn irgendwelche Leute wieder ankommen mit Gen und I und da, keine Ahnung. Der Hammer ist ja, das ist, muss ich gleich mal vorweg hier zum Start in diese Folge mal direkt ein paar paar Mythen hier ausräumen sozusagen. Und zwar folgendes, ich werde das nie vergessen, und zwar in Kaunas, und wir kannten oder haben uns da erst in diesem Zuge sozusagen ein bisschen kennengelernt. Und das Krasse ist ja, falls ihr nicht wisst, und da werden wir später noch bestimmt mehr drüber erfahren von Chris, wie so ein Training für Gea aussieht im Detail, und das ist wirklich in vielerlei Hinsicht sehr viel akribischer, als was ich in großen Teilen meiner Karriere als Läufer erlebt habe, und auch was mentale Stärke anbelangt, wirklich nochmal auf einem komplett anderen Level, aber gebt euch bitte keine falsche Illusion hin, mit Gean auf Level von Chris laufen gehen wird für die allermeisten eher schwierig sein, weil er auch ganz casual so zwischen, also ich war glaube ich Kaunas erster Tag gleich dran, Donnerstag oder was das war, das heißt die Tage danach halt ein bisschen fit gehalten und so. Ja, also Vierer Schnitt, da zucken die nicht groß mit den Augen, ne? Das ist also Vierer Schnitt ist easy pace für dich. Das ist schon, er schüttelt ein bisschen mehr, er ist jetzt, also er versucht es jetzt ein bisschen einzufangen, aber
jetzt machen wir nicht.
Jetzt im zunehmenden Rentenalter.
Also 4-Minuten-Tempo ist unter Racepens.
Aber halt über 20. Aber ich meine, also ihr lauft das ja auch. Also das, was ich damit sagen wollte, so, ist ja, ja quasi, das ja. ist, ihr geht natürlich unfassbar schnell. Das ist gute Überleitung, können wir auch nochmal drauf kommen. Das ja. ist eine Race-Pace Gehen, aber logischerweise gehen die Geher nicht alle ihre Kilometer im Training, sondern die sind auch sehr, sehr gute Läufer. Und bei einem Viererschnitt, das ist für euch jetzt nicht, ja. Das ist nichts Besonderes. Ja,
machbar.
Genau.
Machbar. Da gibt es eine schöne Story hier in St. Moritz. Habe ich einen auf dem Flughafen getroffen. Da war so eine Hobbygruppe aus Zürich da. Und da hat er uns auch gefragt, weil er uns gesehen, gehen sehen hat. Und hat uns gefragt, sag mal, könnt ihr auch laufen? Und ich dann so, ja, ich bin richtig schlechter Läufer. Ich laufe vielleicht so 4-35 Minuten über 10.000 Meter. Kurze Zeit später hat er mit seinem Kumpel geredet. Er hat eine Bestzeit von 36 Minuten. Ja, und ich behaupte, ich bin ja so ein schlechter Läufer, weil ich ja im Verhältnis nur zu meiner Gehzeit ja vielleicht eine 34 rauspacke. Also da ist halt immer Laufen und Laufen ist natürlich ein Riesenunterschied, das weißt du selber.
Aber ihr seid fit.
Ich sehe mich persönlich, ja, natürlich, klar, wir trainieren ja sehr viel, aber ich sehe mich persönlich eher als guten Freizeitläufer, aber halt weit weg von Profi.
Lass uns aber trotzdem, weil wir gerade bei so Mythen sind, ja, lass uns doch mal gleich ans Eingemachte gehen, ja. Und zwar, wenn man über Gehen spricht oder mit Menschen über Gehen spricht, dann kommen gleich ganz schnell so Sachen wie, ja, es sieht aber komisch aus und ein bisschen wie seltsam und hast du nicht gesehen. Dabei ist es ja eigentlich eine Kunstform des sich schnellen Fortbewegens, die in anderen Sportarten, ich habe lange nach einem Vergleich gesucht, aber ich glaube, was es schon durchaus ein bisschen trifft, ist Trabrennsport. Ja, weil das ist auch eine Kunstform, ja, wo es eben auch durchaus mal vorkommt, dass die Form nicht mehr eingehalten wird und es dann, also dann fangen Pferde ja an zu galoppieren und dann sind die halt raus, ne? Also da wird man dann eben auch aus dem Rennen genommen oder disqualifiziert. Aber das ist ja eine ähnliche Form. Also in einer Kunstform sich zu bewegen, ist trotzdem ja total schlecht beleumundet bei ganz vielen Leuten, die zum ersten Mal mit euch zu tun haben. Und das verstehe ich halt eigentlich gar nicht so richtig, weil jeder, der es mal versucht hat, und ich habe die Geschichte hier schon ein paar Mal erzählt, ich habe in meiner Ausbildung in der Leichtathletik die Stunde Gehen selber gemacht, weil ich wusste, welche Schmerzen man hat, wenn man das zum ersten Mal macht. Das habe ich gedacht, okay, stopp. Da muss ich jetzt direkt aufzeigen und diese Stunde muss ich selber geben, weil diese unglaublichen Schmerzen, die man haben kann, wenn man sportlich geht und das halbwegs versucht, richtig zu machen, das erste Mal logischerweise, da hat man erstmal eine Idee, was das für eine Anstrengung ist und was man da tatsächlich macht. Also wie oft begegnest du dem und wie begegnest du dem?
Also eigentlich tagtäglich. Also muss man echt sagen, weil Geher sind halt so eine Exoten, wir treffen halt eigentlich tagtäglich auf Menschen, die Gehen noch nie gesehen haben. Also wirklich so, wir sind ja wirklich in Deutschland ein ganz kleiner Kreis, in der Welt sind wir ein bisschen mehr. Wenn ich im Ausland bin, ist es ein bisschen bekannter als in Deutschland. Also in Mexiko zum Beispiel, da kriegt man keine Sprüche, da wird man sogar noch erkannt auf der Straße, weil Gehen ist da sehr populär. Also ist wirklich verrückt. Nee, und wie geht man damit um? Natürlich, man hat ja im Laufe der Zeit jeden Spruch gehört. Man hat ja jeden, ist ja nichts Neues. Wenn jetzt jemand denkt, er erfindet jetzt einen neuen Spruch wie, hey, wie geht's dir? So, das ist, ja, den haben wir jetzt schon tausendmal gehört. Der ist erstmal lustig für den, der es denkt, er hat jetzt den neuen Spruch erfunden. Oder, ey, geht's gut? Oder sowas. Das sind halt einfach so eine Wortwitze. Da lächeln wir drüber, auch genauso wie, wir wissen ja, die Leute, die uns beleidigen, die haben keine Ahnung vom Sport. Die respektieren uns nicht, die respektieren so viele andere Leute nicht. Und von daher, ja, lächelt man das weg oder man, je nachdem, wie aktuell auch die Stimmung ist. Ich meine, man kennt es ja selber, wenn man schon 10, 20 Kilometer unterwegs ist, dann ist man vielleicht auch ein bisschen nicht mehr so locker drauf. Dann macht man mal einen Spruch zurück. Kennt's ja, wenn man mit seinem Trainer manchmal die Diskussion hatte, wenn es schwerfällt, dann fallen mal harte Worte. Und so ist es halt auch bei uns. Dann wird halt auch gerne mal zurückbeleidigt oder ja, halt doch deine Klappe oder so. Aber im Großen und Ganzen geht man da dran vorbei. Man weiß, okay, die Leute kennen es halt nicht besser und ja, ist halt leider so. Also viel ist es halt wirklich, wenn man es so wie du sagst, selber ausprobiert hat und dann ein gewisses Gefühl dafür entwickelt hat und dann auch merkt, was eigentlich dahinter steckt. Ja? Also ich sage immer so, jeder kann mal versuchen, Kilometer mit uns mitzugehen. Selbst wenn wir langsam gehen, wird es fast eigentlich unmöglich. Also ich weiß selber, wie ich angefangen habe, für mich war es nicht möglich, einen Kilometer am Stück zu gehen. Und da war ich aber schon gefühlt 10 Jahre Läufer. Also es ist ein sehr, sehr unterschätzte Sportart. Leider, weil es einfach so unpopulär ist. Wenn es ein bisschen populärer wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch mit der Ausgrenzung, sage ich mal, sogar schon ein bisschen weniger.
Also tatsächlich war das die Abschlussaufgabe, die ich in der Stunde, die ich gegeben habe, gestellt habe. So, jetzt machen wir mal 1 Kilometer gehen, weil jeder denkt ja, 1 Kimeter, ja okay, das ist ja easy peasy, ne? Also werden wir wohl hinkriegen. Ich werde dich nie vergessen, in der Sporthochschule in diesem langen Schlauch, das ist ja sowieso schon nur halb schön, logischerweise, weil das ja also schon auch so ein richtiges Gehgefühl hat, ne? Einfach hinher. Ja, dass du halt immer die 100 Meter rauf und 100 wieder zurück. Ne? Das ist schon so eine Idee. Ja, das schafft natürlich keiner in diesem wirklich ja reglementierten Bewegungsablauf, sich 1 Kilometer zu bewegen. Und am nächsten Tag haben die mich erstmal richtig gehasst. wegen dieser schlimmen Schienbeinschmerzen.
Ja. Ja. Genau, das ist so der Klassiker. Das ist bei mir auch so, wenn ich aus der Saisonpause komme, dann habe ich auch erstmal die ersten 2, 3, 4 Einheiten, merke ich meinen Schienbein wieder. Aber das ist halt im Laufe der Zeit natürlich über die tausenden Kilometer, die wir haben, schnell auch wieder weg. Aber für so einen Neuling, der hat dann wirklich mit den Schienbeinen Probleme. Oder auch die Kniekehle, die merkt man halt, weil es durch das durchgestreckte Bein, das sind so die 2 Muskeln, die man beim Gehen sehr schnell merkt.
Also kleine Aufgabe an euch zu Hause, ne? Wir erwarten Videos.
Bitte. Ja, aber da müssen wir erstmal Chris nochmal schnell fragen, die so 3, 4, 5 Punkte planen, was ist zu beachten? Also das, was vielleicht die meisten, wenn man sich schon mal bei einer Leichtathletikübertragung angeschaut hat, ist, glaube ich, vielleicht hängen geblieben, dass ein Bein immer Bodenkontakt halten muss. Das hat sich ja, glaube ich, nicht geändert, oder? Also ich meine, eine Stelle des Fußes muss irgendwie also Kontakt noch haben, theoretisch, oder?
Das ist so die Regel, die wir haben. Also die Regel sagt, dass das bloße Auge, und da ist die große Betonung auf das Auge, erkennen muss, ob es eine Flugphase ist oder nicht. Zeitlupen, Fotos, sieht man häufig, dass die Geher in der Luft sind. Das ist mittlerweile daran geschuldet, dass es im Gegensatz zu früher, das war eher so ein Maschinen, also sehr steif, so wie man es aus der Bundeswehr kennt. Das ist mittlerweile alles ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen schneller geworden und dadurch haben wir leichte Flugphasen. Die aber der Kampfrichter nicht sehen darf. Wenn er die sieht, dann hat er die Möglichkeit, einen zu disqualifizieren. Das ist die erste Regel. Also quasi immer muss optisch gesehen ein Bein auf dem Boden sein. Und sobald die Ferse den Boden berührt, muss das Knie gestreckt sein. Dadurch kommt diese leicht, ich nenne es mal, starre Bewegung zustande. Also die Hüfte bewegt sich leicht, weil man möchte einen möglichst großen Schritt machen. Die Ferse sitzt auf dem Boden, dadurch hat man ja eigentlich erstmal eine Abbremsbewegung. Jeder, der mal gelaufen ist und in so einer kleinen Bodenwelle getreten ist, der merkt, wie man denn so auf einmal durchgestrecktes Bein schnippst so nach oben. Und das ist halt beim Gehen ähnlich. Mit gestreckten Beinen ist eher eine tendenzielle Abbremsbewegung. Dann kommt das nächste Bein nach vorne und das ist dann quasi auch wieder mit der Ferse, mit dem gestreckten Bein und dann möglichst schnell möglichst die Arme gut bewegen, weil das macht bei uns den Schritt aus. Wir haben halt natürlich durch keine Flugphasen oder durch große Flugphasen relativ limitiert in der Schrittlänge. Und dann einfach mal sozusagen, man geht jetzt zum Bäcker so schnell wie möglich, sage ich immer. Und wenn du ein bisschen die Arme mitbewegst, wie beim Nordic Walking, einfach mal richtig die Arme mitbewegen, dann merkt man, dass man schon, allein wenn man die Arme mitbewegt, bewegt sich eigentlich schon die Hüfte mit. So. Und das dann einfach mal so schnell wie möglich zum Bäcker gehen und das dann in 4 Minuten. Im besten Fall.
Ja, und wir nochmal, ne? Leute, wir wollen eure Videos sehen. Ja, und jetzt kommt man nicht mit 5 Meter und oh, puh, ist es anstrengend. Ja, also wir wollen Beweise. Ja, nur Beweise zählen. Ja, und wir sind da sehr strikt. Da genügt nicht das menschliche Auge, sondern wir wollen Ton- und Bildbeweise. Also, weil du das sagst mit dem menschlichen Auge, das ist halt ja, ne, wird ja ganz oft halt auch eben bei Übertragungen oder so, ja, die fliegen ja. Ne? Ja. Nochmal als Erinnerung, wenn ihr einen Lidschlag macht mit euren Augen, dann ist das ungefähr 0,2 bis 0,25 Sekunden, die das Auge zu ist. Ja, das heißt schon auch diese Distanz, dass hier einer mal zwinkert, ja, ist halt schon relativ groß bei der Geschwindigkeit, die man hat. Ja, also deshalb ist das natürlich was ganz anderes, ob man eine hochauflösende Kamera hat, die in, was weiß ich, 2, 3, 4, 500 Bildern pro Sekunde macht oder eben das menschliche Auge. Das menschliche Auge ist halt in der Hinsicht vergleichsweise träge. Ne? Ist halt ein sehr, sehr gutes optisches Instrument, das menschliche Auge, aber in der Hinsicht halt träge. Ja? Also insofern sind ja auch gar nicht so viele Regeln, die da einzuhalten sind, logischerweise. Weil du Nordic Walking gesagt hast, das ist ja so ein Ding, was bei uns in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren sich doch deutlich vermehrt hat. Und eigentlich ist das ja relativ nah an dem, was ihr macht. Ne? Also mit den Stöcken, aber für eine, genau, ne? Aber die Grundbewegung ist ja da eigentlich sehr ähnlich. Ja?
Man geht ja auch mit gestrecktem Fuß nach vorne.
Exakt.
Man rollt sich über den Ferse bis zum großen Zeh ab. Dadurch kommt ja diese Abdruckbewegung nach vorne wieder. Und dann haben wir natürlich nicht gestreckte Arme, sondern eingebeugte Arme. Dadurch können sie sich auch schneller bewegen. Und eigentlich ist es quasi wie Nordic Walking, bloß ohne Stöcke und aber in ganz schnell.
Ja. Ja. Also deshalb da hätte ich fast gedacht, dass die Akzeptanz und das Verstehen der Bewegung ein bisschen zugenommen hat, hätte. Ja, aber wahrscheinlich sind die Zielgruppen zu weit voneinander
entfernt. Ja, und leider
wahrscheinlich würden... Also viele Leute sagen ja, Nordic Walking ist was
für... Ja, genau.
Und Nordic Walking ist ja kein bisschen
stigmatisiert,
Sport.
So, ne? Also diese ältere Menschengeschichte, ja. So, ne?
Genau. Und teilweise sieht man halt Leute joggen, wo man dann denkt, ach, man, nimm dir doch Nordic Walking-Stöcke in der Hand, dann hast du nicht so viele Schmerzen. Wenn man dann schon die Schmerzen im Gesicht sieht, wenn die aber dann 6-7-Minuten-Tempo joggen, vor allem ganz alte, ältere Leute, und dann merkt, oh, die haben doch bestimmt Knieprobleme oder sonst was oder Rücken oder das... Aber die sind dann zu scheu zu sagen, Nordic Walking, nee, ja. Mach ich nicht. Das ist ja für, da bin ich noch zu jung für oder sowas. Und deshalb war der Trugschluss. Also ich finde, ich gehe auch Nordic Walking, also ich mache sogar Nordic Running im Winter.
Okay. Mhm.
Das ist eigentlich total coole Sportart. Also man geht im Wald von den Skilangläufern, hat die Stöcke in der Hand und rennt. Dadurch nehme ich mir so ein bisschen den Druck auf die Knie, weil bei mir ist so, deswegen laufe ich nicht so gerne, weil ich kriege vom Laufen Knieprobleme. Mhm. Komischerweise kriege ich vom Laufen Probleme, vom Gehen gar nichts. Also man sagt ja immer so, gehen wäre ungesund. Gehen, meine ganze Saison, Saison auch, aber meine ganze Karriere quasi ohne jeglichen Verletzungen durchgekommen. Und beim Laufen, ich bin ja dann vom Laufen weggegangen, weil ich Rückenprobleme hatte, weil ich Knieprobleme hatte und da nicht mehr so viel trainieren konnte, quasi zu viel Auswahl hatte und dann zufällig halt zum Gehen gekommen bin.
Also das mit den Stöcken hat Philipp ja letzte Woche auch erfahren und war ja sehr, 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 sehr glücklich, dass er Stöcke dann dabei hatte, sonst wäre wahrscheinlich der ein oder andere Anstieg nicht hochgekommen.
Gut, ich wollte gerade sagen, bei uns kam noch der Aspekt dazu, dass es ja dann doch mit ein paar Höhenmetern verbunden war und da ist es auch also ultra Unterschied, ob du da halt mit Armen und Schulter arbeiten kannst, auch beim Runtergehen. Wir haben es ja auch benutzt, um so ein bisschen Last von Oberschenkel, Vorderseiten zu nehmen beim Abstieg und so. Kann auf jeden Fall super hilfreich sein. Ein Punkt, der mir gerade eben, weil wir gesagt haben, dass es halt immer noch vielen Menschen nicht so zugänglich ist, der Sport Gehen, olympisches Gehen in Abgrenzung zu Nordic Walking, was durchaus so seine Anhängerschaft hat, ist wahrscheinlich aber auch immer noch so ein bisschen das Thema Erreichbarkeit, oder? Ich meine, korrigiere mich gerne, Chris, aber findet er eigentlich übertragungstechnisch nur statt Saison-Highlight im Sommer, oder? Gibt es andere, ich meine, klar, und theoretisch habt ihr noch die Möglichkeit über eigene Social-Media-Kanäle, aber wissen wir auch, das ist natürlich auch jetzt nicht ganz so einfach, sich da eine große Followerschaft aufzubauen, aber so das, was ihr macht, was euch bewegt, was ihr euer ganzes Leben, sportliches Leben bisher schon gewidmet habt, das hat halt auch sehr wenig große Plattformen, ne, wo jemand das auch vielleicht zufällig überhaupt mal wahrnehmen kann. Wahrscheinlich gibt's auch von, da bin ich jetzt wiederum zu wenig tief drin, aber sagen wir mal, wahrscheinlich gibt's auch von Weltcups irgendwelche Livestreams, aber die müsstest du ja schon, da stolpert man ja nicht zufällig drüber, ne? Das ist ja dann schon für Special Interest Leute wahrscheinlich eher. Ansonsten habt ihr halt eigentlich hauptsächlich im Sommer die EMs, WMs oder Olympischen Spiele, um euch überhaupt zu zeigen, ne?
Ja. Na, das ist so das große Problem mit den deutschen Medien, ist ja Fußball, dritte Liga, jeden Spieltag wird übertragen, zweite Liga sowieso und erste Liga auf jeden Fall. Da haben wir natürlich als Randsportart, also wir sind ja keine Randsportart, wir sind ja. Leichtathletik, aber selbst Leichtathletik siehst du ja im Fernsehen deutsche Meisterschaften und wenn man Glück hat, vielleicht mal ein E-Staff oder mal eine Diamond League, wobei Diamond League muss PTV, auch wieder bezahlen. Und da ist natürlich beim Gehen gar keine Chance. Also ja, im Ausland, also spanische Meisterschaften, italienische Meisterschaften kommen da im Livestream.
Irland habe ich gelernt, wo ich mal bei einem irischen Meeting war, also das ist jetzt wirklich schon lange her, ich weiß gar nicht, ob es in Cork oder in Dublin war, dass Gehen in Irland wohl auch relativ populär ist, oder?
Ja. Weltmeister
von Moskau. Ja, genau. Ja.
Also die haben eine gute Tradition. Also wie gesagt, das ist halt die deutsche Medien. Da kommen Gehen nicht. Aber unsere Wettkämpfe, die werden schon übertragen. Aber halt auch wieder nur für die Insider, ja, wenn, klar. Und ja, ist halt das große Problem, dass in Deutschland halt sehr wenig Sport übertragen wird, außer Fußball. Ich meine, da kann ja wahrscheinlich jeder Sommersportler ein Lied von singen. Ich meine, wann sieht man mal Kanu im Fernsehen oder Rudern oder auch selbst Schwimmen ist ja auch schon, obwohl es mittlerweile sehr, sehr populär geworden ist durch die Olympiade, sehr schwer überhaupt zu verfolgen. Man kann alle Wettkämpfe irgendwie im Internet heutzutage nachvollziehen, aber halt nur im Internet. Ja. Und da triffst du natürlich nur wieder die Leute, die sich dafür eh interessieren. Und so ist es halt mit Gehen auch leider.
Also da darf ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Realitätsabgleich machen, weil das so nicht stimmt. Wir übertragen als ARD und ZDF im Jahr Wettbewerbe von über 100 Sportarten. Das Problem ist, es schauen zu wenig Leute an. Ja, nehmen wir mal Wintersport kurz raus, ne, weil das hat eine extreme Breite, ja, weil wir da ja sämtliche größeren und kleineren Wettbewerbe über den gesamten Winter hinweg übertragen. Und da sind ja nun Sportarten dabei, die sind kleiner als Gehen, ne? Also nehmen wir mal Bobsport oder Rodeln, das sind ja keine großen Sportarten, das sind sehr, sehr kleine Sportarten, ne? Werden trotzdem übertragen. Das alleine macht es jetzt noch nicht zu einer populären Sportart. Ja, wir haben alleine von den Finals, da waren 20 deutsche Meisterschaften, ja, in 20 unterschiedlichen Sportarten, haben wir über 30 Stunden in ARD und ZDF übertragen an 4 Tagen, ja, plus nochmal irgendwas um die 140 Stunden in den Livestreams. Ja. Nur, das heißt noch lange nicht, dass dann davon Leute das gucken. Nur weil es angeboten ist. Das ist noch nicht so. Ja. Die Argumentation höre ich immer oder sehe ich immer, ja, aber das ist, so ist die Gleichung nicht. Warum fangt ihr mit etwas an, etwas zu machen? Doch nicht primär, weil es mal irgendwo gesehen wurde. Das kann ein Schlüsselreiz sein, aber dann, wo ist mein Verein, der das anbietet? Wo sind Menschen, die das beibringen können? Ja, wo sind Facilities, die entsprechend dafür geeignet sind? Ja, also mein Gehen ist ja zusammen mit Laufen das einfachste der Welt, logischerweise. Ja, wenn wir jetzt von Kanu oder sprechen, haben wir ja ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, in der Regel ist es dann doch begrenzt auf die paar kleinen Zentren, die sich halt auch mit Trainern, mit einem Spezialverein, ja, mit einer Geschichte, mit den entsprechenden Facilities um Sportarten kümmern. Und da muss man ja ansetzen. Ja, also du musst ja nicht ansetzen, dass irgendjemand im Fernsehen irgendwann vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr was sieht. Das funktioniert nicht. Die Gleichung, ja, wenn das dann da gezeigt wird, dann wird das populärer. Die existiert einfach nicht. Die Gleichung stimmt nicht. Ja, weil der Cutback ist
nicht da. Weiß ich nicht, ob ich das bestätigen kann. Also ich weiß, wie ich zum Gehen gekommen bin. Ich habe 2003 war Weltmeisterschaft in Paris. Da hat aus meinem Verein Andreas Ehren eine Medaille gewonnen. Habe ich nicht mitgekriegt, weil ich wusste nicht, was Gehen ist. 2004 wusste ich ja, Andreas Erm startet da. Und habe dann mir das erste Mal ein Gehwettkampf angeguckt. Olympia, 50 Kilometer. 4 Stunden live. Ich kann dir jetzt noch sagen, wer in der Spitzengruppe war. Weil diese 4 Stunden, die haben mich einfach fasziniert. Ich fand es so geil und habe mir gedacht, so, ey, wenn du da mal gehst, 4 Stunden lang, jeder Mensch kennt dich danach. Weißt du, so. Und
ja, da bin ja ich zum Gehen gekommen.
Ja, genau. Einmal. Aber einmal habe ich es gesehen. Ich musste es erst mal sehen. Bevor ich wusste, wie gesagt, vorher wusste ich nicht, was Gehen ist. Weil Gehen, ich habe nie einen Geher gesehen. Mhm. Ja, in Potsdam, obwohl die in Potsdam trainiert haben, ich habe die trotzdem nicht gesehen, weil ich irgendwo im Wald war oder irgendwo anders. Weil die ja auch nicht im Stadion gehen, quasi. Also wusste nicht, was Gehen ist. Erst nach dem Erfolg habe ich gesagt, ah ja, jetzt gucke ich es mir mal an, weil ich möchte ja wissen, wie mein Vereinsmitglied quasi da bei der Olympiade aussieht. So. Und da habe ich es gesehen und da fand ich das cool. Habe ich gesagt, ey, das ja, da möchte ich auch hin. Weil ich habe auch gesehen, ich meine, klingt jetzt wieder blöd, aber Gehen, da kann auch noch ein weißer Mann sehr erfolgreich werden. Ja, im Ausdauerbereich. Ja. Also im Marathon, ich war ja Läufer und wenn ich Marathon geguckt habe, da hätte ich ja niemals mir vorgestellt, ja, irgendwann laufe ich da auch mit. Weil warum sollte ich da mitlaufen, wenn da kein anderer Weißer mitläuft?
Ja.
So, und das im Gehen
du hast ja so. Du hast ja recht, sorry, dass ich einmal ganz kurz unterbreche, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du, und die Gehwettbewerbe übertragen wir ja immer, ja, ob du bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften oder bei Europameisterschaften einen Gehwettbewerb guckst oder bei deinem Quali-Wettkampf, wo keine Zuschauer sind.
Ja, natürlich.
Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Und natürlich haben diese Top-Ereignisse durchaus einen Kick, dass man eben Dinge sieht, die man vielleicht sonst nicht guckt. Wer von uns hat vorher Bouldern geguckt? Ja, wer hat Kanuslalom geschaut? Und. Gibt es ja zig Beispiele. Aber der normale Wettkampf, der ist ja ganz anders.
Ja, ja.
Ja, der ist ganz anders. Der ist überhaupt nicht sexy und der ist halt auch nicht irgendwie so, dass das jetzt irgendwie telegen wäre. Ja, und das ist der entscheidende Vorteil von Fußball. Fußball findet an jedem Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. Und da ist übrigens die gesamte Bundesliga versammelt. Da sagt keiner, ah nee, passt gerade nicht in meinen Trainingsaufbau und ich starte lieber nächste Woche wieder. Das passiert nicht, weil der Spielplan so ist, dass jeden Samstag um 15.30 Uhr zwischen August und Mai Fußball gespielt wird. Diese Gleichmäßigkeit bietet kaum eine andere Sportart, schon gar nicht Individualsportarten. Und wenn ich sehe, wie wenig Leichtathleten die Bühne, die ihnen geboten wird, nützt, ja, also jetzt nehmen wir mal Diamond League, ja, ARD und ZDF, wir machen ja jetzt einen großen Teil der Diamond League. 3-4 Teilnehmer aus Deutschland. Maximal.
Aber warum?
Pro Event.
Weil sie nicht teilnehmen dürfen.
Nee,
das ist ja nicht so, dass die da Leute nicht teilnehmen
das möchten. Das stimmt in Teilen, aber das stimmt nicht für alle. Ja? Es ist einfach nicht der Fall. Ja? Ich verstehe ja, dass man vielleicht nicht 13 Wettbewerbe macht, ja? Aber es muss mindestens 5 oder 6 Wettbewerbe geben, wo ein Großteil der Nationalmannschaft auftritt. Also ich meine jetzt die Klasseathleten. Ja? Dann wird lieber ein Sportfest in X, Y und Z und ich mag diese ganzen kleinen Sportfeste, alles gut, aber Weltklasseathleten müssen auf der Weltklassebühne spielen und nicht irgendwo im Klein-Klein spielen.
Ja.
Ja. Das
jetzt ist natürlich dann wieder, also.
Und den Gehwettbewerb, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, den du hattest, weil ich habe den übertragen, völlig überraschend. Ja, 50 Kilometer gehen, ja, und dann fangen wir an. Ne? Das, meine.
Ja, also bei Diamond League muss man vielleicht sagen, ich glaube auch, es gibt zwei Handvoll deutsche Athleten, die vielleicht regelmäßig daran teilnehmen können. Ich glaube, bei der überwiegenden Mehrheit ist es nicht, dass sie es wünschen können. Ne? Also sie können es sich wünschen, aber das ist nicht so, ich kann da jetzt automatisch rein, weil wir wissen auch, 15 Meter, 800 Meter, 5000 Meter Hindernis ist ja egal. Du hast halt nur deine 12 Slots, 15 Slots max und da bewerben sich natürlich alle möglichen Leute drumherum. Ja, und ich glaube, aus dieser Not heraus hat man sich da so hinentwickelt, dass halt da jeder so sein eigenes Ding macht. Ich glaube auch, dass es, wenn es so das in einem standardisierteren Format noch gäbe, es sind ja 13 Ausgaben nicht wenig, aber oder da müsste man eine andere Disziplin nehmen, bei denen vielleicht auch 5000 jede Woche ist auch ein bisschen übertrieben, das wird dann auf Top-Niveau auch schwierig irgendwann, aber sagen wir mal, alles, was natürlich Sprint ist, was Sprung ist, da gibt's eigentlich nicht viel, was dagegen spricht. Sollte man die Möglichkeit haben, dass man da sich auch regelmäßig mit internationaler Konkurrenz misst. Und das macht es natürlich dann auch wieder spannender. Das ist natürlich auch so. Klar, wenn du bekannte Namen hast, ich will jetzt hier niemanden rausgreifen, aber oder doch, ist ja eigentlich egal, es sind jetzt nur Beispiele. Ich will jetzt auch niemanden vernachlässigen, den ich jetzt vielleicht vergesse. Nehmen wir Malaika, nehmen wir Gina, nehmen wir whatever, irgendjemand aus dieser Ära Sprintsprung. Das ist eigentlich für Fans natürlich ein Segen, dass du dann vielleicht wiederkehrend Leute sehen könntest. Und zu dem Aspekt vorher, wo ihr beide, sagen wir mal, unterschiedlicher Meinung wart in Teilen. Ich glaube schon, dass Fernsehsichtbarkeit für Sportarten neue Leute anziehen kann. Aber es ist keine Wenn-Dann-Beziehung. Es ist nicht so, ein Sport wird im Fernsehen gezeigt, automatisch verfängt es oder automatisch, wie soll ich sagen, kriegen die einen super Zulauf. Aber ich glaube schon, dass es das Fernsehen und das Zugänglichmachen einer potenziell großen Zielgruppe die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöht. Du hast selber ein gutes Beispiel genannt, Ralf Bouldern. Ich glaube, ganz ehrlich, vor 3, 4, 5 Jahren hat niemand über Bouldern gesprochen, obwohl es das ja schon, oder Speedklettern, obwohl es das ja als Phänomen, als Sportart schon gegeben hat. Aber einfach glaube ich, dass viel mehr Menschen das entdeckt haben, weil ich glaube, die wenigsten werden sich einen Livestream mal zum Speedklettern irgendwie angeguckt haben. Und dann hat man sich auf einmal, ich fand, für mich war die European Games in München dieser Faktor, sage ich jetzt mal. Es war geil präsentiert, ja, das war von den Veranstaltern geil präsentiert, in München zentral in der Stadt. Es ist aber auch gezeigt worden. Und diese Mischung aus geiler Eventpräsentation, aber auch, naja, erstmal zeigen, ich glaube, das hat viele Leute begeistert, ne? Also da gibt es wahrscheinlich andere Beispiele auch, die man so nennen könnte.
Aber da ist der. Ist es ein sehr ähnliches Beispiel. Natürlich sieht das super aus in Paris mitten in der Stadt oder in Dresden jetzt mitten in der Stadt oder in München mitten in der Stadt. Ein Quali-Wettkampf findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist reine Bubble. Ja. Ja, das ist, Chris, bei euch beim Gehen ja auch so. Ich meine, du musst dir das nicht erklären, wie deine Gehwettbewerbe aussehen, ja. Aber ich gebe mal ein anderes Beispiel. Bei den deutschen Meisterschaften, Leichtathletik, ja, gibt's halt kein Gehen. Ja, wie soll das dann funktionieren? Also da muss sich dann natürlich jeder Verband auch noch fragen, was tut ihr denn eigentlich für eure Athleten?
Ja? Vielleicht.
Natürlich ist Bahngehen ist für mich ehrlich gesagt nicht wirklich die Alternative. Ja, weil Bahngehen ist es, aber in einem Kontext wie den Finals jetzt. Hey, sorry, da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, warum da Gehen nicht
stattfindet. Ja, genau. Also ich fand es zum Beispiel sehr geil, dass
Mehrkampf dabei war. Du hast da einen Kilometer und machst da, genau, ja, in dem Kontext, ja.
Ja, aber ja, ich meine, Mehrkampf war dabei, aber wenn du dann siehst, dass ein Leo Neugebauer als der Aushängeschild Deutschlands Leichtathletik da außer Wertung mitmacht und 3 Disziplinen mitmacht, dann kann das nicht sein. Also ich fand es überheblich. Das wäre so, wenn ich sagen würde, wir bieten 20 Kilometer Bahngehen an und Christopher Linke startet außer der Wertung und er fängt erst bei 5 Kilometer an. Also so nach dem Motto, es sind deutsche Meisterschaften. Ich finde, deutsche Meisterschaften sollte neben dem Jahreshöhepunkt das Highlight sein für jeden. Ich fahre zu deutschen Meisterschaften und weiß, da sind 5 Leute am Start. Und ich gehe gegen meine Trainingsgruppe, fahre aber zum Deutschen Meisterschaften, weil es Deutsche Meisterschaften sind. Und Niklas Kaul und ein Leo Neugebauer machen da 3 Disziplinen. Finde ich für den anderen ein bisschen überheblich und so nach dem Motto, Deutsche Meisterschaften. Dann macht er Deutsche Meisterschaften als Training mit. Kann er doch machen.
Haben sie ja genau gemacht.
Aber den ganzen Zehnkampf. Und dann
aber das funktioniert ja nicht. Also ich habe da bei den beiden eine andere Sicht und die selber sind auch da anders in der Community angenommen worden, weil ich habe die Diskussion vorher verfolgt. Vorher war zum Beispiel Niklas extrem skeptisch, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat, die deutschen Meisterschaften der Mehrkämpfer in diesen Kontext reinzupacken. Ja? Was hätten die denn normalerweise zu dem Zeitpunkt gemacht? Also der Zeitpunkt funktioniert halt nicht mehr für einen Zehnkampf im Hinblick auf die Weltmeisterschaften. Ja, Punkt. So. Das heißt, entweder machst du dann die deutschen Meisterschaften woanders hin, wo sie in den vergangenen Jahren waren, nämlich irgendwohin, ja, wo es für niemanden außer der dritten oder vierten Reihe Sinn macht, ja, und dann hast du die deutschen Meisterschaften, wie sie in den letzten 5 oder 6 Jahren stattgefunden haben, total entwertet, 0 Zuschauer, ja, ein relativ hoher organisatorischer Aufwand für den Ausrüster, du hast ja kaum für den Ausrichter, weil du hast ja kaum noch Städte gefunden, die das machen wollten. Warum sollen die das auch machen? Weil wenn ja genau die Top-Leute nicht dahin kommen, warum sollst du deutsche Meisterschaften ausrichten? In so einer komplizierten Geschichte, wo du dann zig Anlagen bereithalten musst, 2x Stabhochsprung, 2x Weitsprung und, ja. So, und nochmal, Niklas war extrem skeptisch vorher, weil er gesagt hat, wir gehen da total unter. Man nimmt uns gar nicht wahr. Es war dann total anders, weil die Leute im Stadion waren. Es war relativ voll am Donnerstag. Es war sehr voll am Freitag. Und es war nur in An- und Abführung mehr Kampf. Nichts anderes. Ja. So, und normalerweise wäre er ja gar nicht da gewesen. Wäre Leo gar nicht da gewesen und wären die Leute, die für die WM schon nominiert werden, gar nicht da gewesen. Warum? Weil sie normalerweise einen Testwettkampf in Wetzlar gemacht hätten. Ja, der ist jedes Jahr an der Stelle, dass du dich halt eben auf die jeweilige Meisterschaft dann vorbereiten kannst. Dasselbe Spiel. Dann sind die in Wetzlar. Na und? Das ist für Wetzlar schön. Ja, da sind dann halt 5000 Zuschauer. That's it. So haben die den ganzen Wettbewerb mitgezogen und hochgezogen und niemand von den anderen Teilnehmern hatte jetzt den Eindruck, dass die abgehoben werden oder hochnäsig werden. Im Gegenteil. Ja, sondern das sind ja beides total kommunikative Menschen, ja, die dann halt auch Dinge zurückgeben, auch in das jeweilige Feld der Konkurrenten zurückgeben. Ja. Also ich bin bei dir, dass eine deutsche Meisterschaft so sein sollte, dass es Top of the Pops ist. Aber dann muss sie natürlich auch zeitlich so liegen, dass es Sinn macht. Ja, wenn sie bei den Einzelmeisterschaften dabei, ist bei euch ähnlich, ne? Genau so. Ja? Ja. Wenn sie bei den Einzelmeisterschaften dabei sein will, dann funktioniert das nicht. Ne? Dann kann man diesen Weg gehen oder man kann einen anderen Weg gehen, so wie beim ISTAF beispielsweise, dass man sagt, okay, dann machen die halt ihren 3 oder 4 Disziplinen-Test und dann ist das halt ein eigener Wettbewerb, ja, außerhalb von der offiziellen DM, ja, und dann machst du meinetwegen Gundersen-Methode 1500 Meter, dass die sich dann gegenseitig jagen, ne? Ja, man muss ja mal, das haben wir ja letztes Jahr da beim ISTAF gemacht, das war cool, ja, wenn du da 5, 6 Leute hast, dann mal was ausprobieren, mal was anders machen und so, ja. Aber nochmal, also euer Verband, sorry, verstehe ich nicht, warum ja, gehen dann nirgendwo stattfindet.
Ich möchte, ja? Also sagen wir mal so, ich habe jetzt die Möglichkeit, einmal im Jahr Deutscher Meister zu werden. Ja. Also wenn ich habe jetzt 21 Titel gesammelt. Damals, also ein André Höhner hat 20 Titel. Ich glaube, die Titel hat er in 5 Jahren gesammelt, weil er 4-mal Deutscher Meister pro Jahr werden konnte. Und ich halt einmal im Jahr Deutscher Meister werde. So, das ist ja meine nationale Bühne, die ich habe. Ja, ich habe, so, wie du sagst, wenn ich deutsche Meisterschaften habe, dann sind da, wenn es hochkommt, 150 Zuschauer, wenn überhaupt, und davon sind es eigentlich alle Eltern oder irgendwelche Betreuer.
148
so, also keine Leute, die sich fürs Gehen mehr oder ja doch nur Leute, die es fürs Gehen interessiert, aber nicht die Leute, die das erstmal gehen sehen, gezwungenermaßen, sage ich jetzt mal, gezwungenermaßen, ja. Und das, deswegen sage ich, bin ich ja auch ein Verfechter davon, wir müssen bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Und dann müssen wir halt nicht die offiziellen Strecken machen, sondern einen Show-Wettkampf. Ich war auch schon bei Meetings in Polen, jetzt bei den letzten Diamond League hier in mit S.
Silesia?
Silesia.
Genau, da war ich auch. Da hat der Olympiasieger nach seinem Olympiasieg 21, also 22 eingeladen, da gab es eine Meile. So, da sind wir mit 8 Athleten eine Meile gegangen. So, gab ein bisschen Preisgeld, man hat sich mal gefühlt wie ein richtiger Leichtathlet und das war eine schöne Veranstaltung, man hat auch mal die anderen neben den Weltmeisterschaften getroffen und man war ein Teil der Leichtathletik, was wir ja nun mal sind. So, und das fehlt uns halt einfach. National werden wir so behandelt, als wären wir, weiß ich nicht, nicht erwünscht in der Halle. Also wie gesagt, ich bin ja schon lange dabei und habe ja quasi alles miterlebt. Ich war damals in der Halle bei den deutschen Meisterschaften. Ich bin der letzte Bahnmeister quasi von 2011. Seitdem sind wir nicht mehr dabei. Also ich habe das alles schon erlebt und es war toll. Das war toll. Gerade wenn du ein junger Athlet bist und dann auf einmal, klar, gehen es meistens immer morgen, da ist das Stadion nicht voll. Aber lass es da 4.000, 5.000 Leute schon im Stadion sein, ja, was für so ein Leichtathletikstadion ja nichts ist. Dann fühlt es sich aber trotzdem wertgeschätzt, weil die klatschen ja trotzdem. Ist ja nicht so, dass die da alle nur sitzen und warten, bis es endlich die Leichtathletik losgeht, sondern das Gehen war halt Vorprogramm oder halt erste Disziplin. Und das war für mich damals sehr, sehr schön. Aber der DFV oder der Verband oder beziehungsweise die Wettkampforganisation möchte das nicht.
Ja, aber und weißt du, was dann immer kommt? Das Fernsehen will das nicht. Ja, ich... Schon mal gleich an alle zu Hause, ja, die jemals diesen Spruch von irgendeinem Verbandsfunktionär gehört haben. Das ist ein vorgeschobenes Argument von Menschen, die nicht nachdenken wollen und die keinen Bock haben auf Kreativität und neue Ideen. Niemand hat jemals über solche Punkte mit dem Fernsehenwert, was ist das überhaupt, das Fernsehen, ja, gesprochen. Niemand. Ja?
Beziehungsweise, wenn das Fernsehen um 12.30 Uhr überträgt, was interessiert, ob die Geher um 10 Uhr dran waren? Also.
Ja, also wenn, weißt du, nur mal als Gedanke, ne? Jetzt war die erste Implementierung des Mehrkampfes da in die deutschen Meisterschaften. Das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich funktioniert das auch als Gesamtrahmen mit den Finals. Warum sollen denn nicht die GEA, ja, sowohl am Donnerstag als auch am Freitag, in einer der Pausen beim Mehrkampf, die sind nun mal da, ja, selbst wenn Siebenkampf und Zehnkampf parallel stattfindet, sind trotzdem Pausen da. Warum soll da nicht 5000 Meter Bahngehen stattfinden können? Ja, oder meinetwegen sogar 10 Kilometer, ja. Gehst du halt, so wie bei den Meisterschaften auch, ja, gehst halt raus auf den Parkplatz, machst deine Sachen da und kommst wieder ins Stadion rein, ne? Also im Stadion vorgestellt, ja. Aus dem Stadion raus. Was ist das Problem? Das Problem existiert nicht. Ja. Und nochmal, das Fernsehen, Bullshit, niemand. Ja. 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 Weil das, also ich höre das so oft. Ich höre das so oft. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja,
ja. Ja.
Komm, wir machen noch ein bisschen mehr Aufregung. Beim Weltverband seid ihr ja viel besser unterwegs.
Also ja, als Hintergrund. Ich, ja, also sagen wir mal so, ich bin da immer so ein Verfechter von, ich meine, wir hatten jetzt die lange Strecke nicht in Paris.
Ja, also 50
aber Kilometer gab es ja nicht. Aber dafür hat man eine zweite. Genau. Mhm, ja. Dafür hat man eine Staffel. Und am Ende sage ich mir so, lieber habe ich eine zweite Disziplin als nur noch eine oder gar keine. Mhm. Also man muss immer schon, na klar, wenn wir haben im Grunde kein Mitspracherecht, ja, auch mit den Strecken. Ich finde es auch nicht gut, dass wir nächstes Jahr den Halbmarathon. Bei Marathon kann ich mich anfreunden, da sage ich, okay, das ist vielleicht mal was Neues, ist auch gut für die ehemaligen 50er, super. Aber du hast eine 20 Kilometer, die ist seit 1936 olympisch, oder nee, seit bisschen früher sogar, glaube ich. So, die 20 Kilometer, die ist ein fester Bestandteil der Leichtathletik. Warum ändert man jetzt auf 1,2 Kilometer weiter? Damit hast du die ganze Geschichte der 20 Kilometer zerstört. Ja. Du sagst jetzt auch nicht, du machst jetzt 820 Meter und es interessiert keinen mehr, was die früher über 800 Meter gelaufen sind oder 750. Weißt du? So, bei den Frauen weißt du, 2 Minuten ist eine Weltklasse-Zeit. Wenn du jetzt auf einmal sagen würdest, du machst 850 Meter, weiß keiner mehr, ja, wir sind jetzt eine gute Zeit. Und so ist es auch mit der 20. Das ist jetzt mit dem Halbmarathon. Im Grunde ja alle Rekorde, die über 50 oder 100 Jahren aufgestellt wurden, einfach mal bob, ja. Weg. Interessiert keinen mehr. Und damit habe ich ein Problem. So, dass er auch nicht mal gefragt wurde, ihr habt die Möglichkeit, eine neue Strecke zu kreieren. Was möchtet ihr denn? So, sondern nein, 50 ist nicht mehr dabei, jetzt habt ihr 35. 2 Jahre später sagen sie, 35 nicht mehr dabei, jetzt hast du Marathon. Also dieses ständige Wechseln ist halt für Leute, gerade die jung sind oder sich spezialisiert haben auf eine gewisse Strecke, unglaublich schwer. Ich bin Allrounder. Ich kann von 5 bis 50 Kilometer konnte ich alles oder kann ich alles. Da habe ich nicht das Problem. Aber jemand anders, der vielleicht den die Grundschnelligkeit fehlt, für den war es Karriereende. Nicht mehr die 50 zu haben, sondern die
35. Wie ist das denn aufgenommen worden? Also
der Weltverband, der macht halt was.
Wie ist das von dir aufgenommen worden oder von in der Szene auch? Da kennst du natürlich genügend Leute über so viele Jahre. Also ich... Diese Entwicklung mit hin zu Halbmarathon-Marathon war mir gar nicht bewusst, bevor ich das gerade gehört habe. Ich könnte mir vorstellen,
ja.
Also für mich als jemand, der das interessiert verfolgt, aber jetzt nicht aus der Szene kommt, ich fand damals diesen Schritt weg von 50 auf 35 auch, wie nenne ich das jetzt, verwunderlich, bemerkenswert, sagen wir mal. Wir nennen es mal bemerkenswert, das kann man so oder so deuten. Vielleicht Argument, so würde wahrscheinlich ein Verband oder ein Ausrichter, der das als Event macht, sagen, ja, dauert halt so lang oder keine Ahnung, ob das am Ende das Kriterium war, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das gerne herangezogen wird, dass man sagt, Mensch, das dauert ja so lang, keine Ahnung. Aber 35 hat für mich trotzdem irgendwie, das erschien mir total willkürlich. Also da habe ich über gedacht, was ist das, 35? Warum? Anhand von was? Ne, nimmt man dann jetzt 35? 50 kennt man, ja. 50, okay, verstanden, alles klar. Da hätte ich ja noch eher verstanden, wenn man da gesagt hätte, man geht von 50 wegen mir auf den Marathon. Warum auch immer, aber okay, dann hätte man da irgendwie noch eine Analogie zu einer anderen Strecke machen können, die nicht ganz so weit weg ist wegen mir noch, okay. Gut, dann hat man 35 gemacht, dann kam dieses Staffelthema dazu. dass man aus 20 einen Halbmarathon macht, fühle ich auch null, muss ich sagen. Weil das ist ja irgendwie, das ist wirklich so ein Schlag ins Gesicht für die Geschichte des Sports. Das andere, wie gesagt, also bin gespannt, wie du das damals erlebt hast oder mit wie viel Vorlauf ihr das überhaupt bekannt bekommen, also wie das bekannt gegeben wurde. Wie ist dieser Wechsel von 50 auf 35? Gut, dich hat es scheinbar ja nicht so getroffen, vielleicht außer den sentimentalen Aspekten, dass es halt eine geschichtsträchtige Strecke war, aber du bist ein Allrounder. Ja. Für andere Leute war das, hast du schon angedeutet, ja so ein bisschen wahrscheinlich Todesurteil ihrer Karriere, so ungefähr.
Ja. Ja, also erfahren haben wir es mehr oder weniger so wie jetzt. Das wurde beschlossen, das wurde beim IOC oder World Athletics VA Council beschlossen. Und jetzt habt ihr die neuen Strecken. So nach dem Motto, seid zufrieden, dass ihr überhaupt noch Strecken habt. Wir können auch das Gehen komplett abschaffen. So kommen wir uns vor. Ja, das war damals auch mit der 50 und 35. Das war dann so, eigentlich wollten sie, glaube ich, sogar bei Olympia nicht mehr die 50 haben. Dann haben sich aber viele Leute aufgeregt, weil der Olympiazyklus ja schon begonnen hat. Man hat sich darauf vorbereitet, man hat Geld investiert, man hat sich geplant. Und jetzt könnte aber nicht kurz vor Olympia die Strecke sozusagen wegnehmen. Dann hieß es, okay, bei Olympia ist es das letzte Mal. Dann haben sie eingeführt die 35. Jeder von uns ist davon ausgegangen, ja, okay, dann haben wir halt 35 und 20 Kilometer bei Olympia. Dann war es 2023, hieß es, nein, ihr habt nicht die 35 bei Olympia, ist ja nicht olympisch. Dann musste der Weltverband sich ganz schnell was überlegen, hat hin und her überlegt, macht dann eine 35 als Staffel mit einer Frau und einem Mann. Also das wäre richtig, also das war die erste Überlegung, ein Mann und eine Frau gehen zusammen 35 Kilometer. Das heißt, die Frau entscheidet, wie erfolgreich man ist. Ja, also der Mann ist dann der Pacemaker, so nach dem Motto. Dann hieß es, okay, wir machen eine Marathon-Staffel, war es ja am Ende. Also es war einfach hin und her und dann irgendwann haben sie sich, wahrscheinlich war die Zeit dann abgelaufen und haben gesagt, okay, wir machen eine Marathon-Staffel. Für mich eine ganz klassische Staffel sind 4 Leute und nicht 2.
Ja.
So, und nicht. Also es war für mich als Athlet eine Erfahrung und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast quasi 2 Wettkämpfe innerhalb von einer Stunde, mit einer Stunde oder mit 40 Minuten Pause. Das war so was ganz Neues. Kannst dir vorstellen, läufst mit 10.000, hast 30 Minuten Pause und machst nochmal eine 10.000. Das hat sich nie einer überlegt, der im Ausdauersport kommt. Ja. Also, wie gesagt,
Theoretiker.
Also, wie gesagt, Philipp, du kannst dir überlegen, du läufst mit 10.000 max, hast eine halbe Stunde Pause und läufst nochmal eine 10.000 max.
Richtig, also, attraktiv.
Ja, also das ist halt, das meine ich damit, das war halt für mich, ich hab's zum Glück oder leider nur einmal gemacht und das war bei Olympia, also ich hatte gar keine Vorerfahrungen, sage ich mal, fand es aber ganz spannend, weil du musst ja so ein bisschen die Kraft sparen für die zweite Hälfte, aber ich habe tendenziell eher nicht mehr die Kraft gespart, sondern ich habe gesagt, okay, ich versuche so wenig wie möglich Rückstand meiner Partnerin zu geben und guck dann einfach mal, wie sich die zweite Hälfte anfühlt. Also das war eher so mein Ding.
Aber das ist natürlich, Chris, aus deiner Sicht ist das ja total nachvollziehbar, weil du ein Weltklasse-Athlet bist, der jetzt nicht darum kämpft, an Olympischen Spielen mal einmal teilnehmen zu können, ja, und nicht ein Jugendlicher mit 17, der sagt, das will ich unbedingt mal machen, weil wenn du jetzt ja jemanden fragst, und da würde ich jetzt mal eine kleine Wette. Ich frage alle bei mir in der Sportredaktion, das kann mir keiner beantworten, ja, was die Wettkampfformate bei WM und Olympia sind beim Gehen. Und da bin ich ganz sicher, dass niemand beantworten kann. Ja, also die Fachredakteure können das nicht beantworten, weil ist ja so ein Durcheinander jetzt, ja, dass du es ja gar nicht mehr fassen kannst. So, wie willst du denn bei so einem Sport dann sagen, ja, das müsst ihr aber übertragen, damit das mehr Leute machen. Das ist Blödsinn. Erstmal musst du ein Format haben, ja, wo du sagst, oh wow, das klingt aber geil, das will ich machen. Ja, dass sich Menschen im Schüler-, Kinder-, Jugendalter damit auseinandersetzen wollen. Ne? Aber lass uns doch mal einen kleinen Blick in die Geschichte werfen, ja, weil früher war alles besser, ja, vielleicht doch nicht so ganz genau. Ne? Also das erste Mal olympisch war das Gehen 1908. Und zwar auf den Strecken, also auf den klassischen Strecken, die ihr gerade schon nicht genannt habt, 1,5 Kilometer. 3.500 Meter und 10 Meilen.
Was? Okay. Ja, gut.
So, jetzt ja, kommt, und jetzt kommt, ihr, jetzt mir, auch, jetzt kommt ihr mir mit Geschichte. Pass auf, es geht noch weiter.
Wahrscheinlich, aber weil die Zeitrechnung von Meilen war und die 1000, die wollten nicht 3.280 Meter machen und haben es einfach aufgerundet auf 3,5.
Ja, 3,5 hast du im Stadion auch nicht. Wie willst du das
ja, messen? Ja, stimmt.
Ja, also das ist jetzt mal ja, ganz die 100 ernsthaft. Meter gerade.
Ja, genau.
Kann man machen.
Das ist klar. Also. Ja, pass auf. 1928 wurde das Gehen dann wieder aus dem Programm genommen. Warum? Wegen der vielen Regelverstöße in Paris 1924. Ja, wegen der vielen Regelverstöße. Ja, wurde es dann 1928 wieder aus dem Programm genommen. 1932 in Los Angeles wurde es wieder ins Programm aufgenommen mit welcher Distanz? Hallo,
könnt ihr noch da? Könnte ich mir schon vorstellen, dass es 20 ist?
Mit 50 Kilometer gehen.
Okay. Okay, dann?
Ja.
Ja.
Mit dem Übergang des Straßengehens bei Olympischen Spielen 2024 verlor das Bahngehen an Bedeutung und ist deshalb nicht mehr bei so großen Wettkämpfen verfolgt worden. Das 20 Kilometer Gehen wurde olympische Disziplin 1956 in Melbourne. Und jetzt kommt die 500.000 $ Frage. Wann wurde denn zum ersten Mal und welche Strecke für die Frauen gehen olympisch?
2000. 10 Kilometer auf der Bahn.
Philipp, du hast auch noch einen Pick.
Oder 96.
Das ist so spät, da hätte ich nie gedacht. Also ich weiß, dass auch im Laufbereich natürlich vieles bei den Frauen sehr spät kam.
Nee, früher.
Ich sage in den 90er hätte ich auch mal getippt irgendwie, ja.
92.
Das, was ihr gerade macht, ist wildes
Rad. Aber es waren 10 Kilometer auf der Bahn. Es waren 10 Kilometer auf der Bahn.
Chris hat lang genug seine Synapsen gequält und ist jetzt richtig. 92, 10 Kilometer auf der Straße. Ah. Oh. Ja, aber du hast immerhin die Distanz richtig und das Jahr richtig. Ja, und seit 2000 20 Kilometer.
Okay.
Ja. Also, ne, es gab alles. Bei den Zwischenspielen 1906 war Gehen auch schon olympisch, aber das sind ja inoffizielle Spiele gewesen. Da waren es 1500 und 3000 Meter. Dann gab es 3500 Meter. Dann gab es 10 Meilen. Dann gab es 10.000 Meter. Dann gab es 3000 und 10.000 Meter. Dann wieder 10.000 Meter. Dann nicht, gar nicht stattgefunden. Dann 50 Kilometer. Dann 10 Kilometer Bahn gehen und 50 Kilometer Straßen gehen. Dann 20 und 50 Kilometer. Hallo. Da gibt es überhaupt gar keine Eindeutigkeit. Und,
aber Fakt ist, dass es immer dabei war.
Ja, schon häufig dabei, sagen wir mal so. Ja. So, wer war der einzige deutsche Olympiasieger?
Peter Frenkel, 72.
Ja, nah dran.
Aber da war ein Doppelsieg für Deutschland.
Nah dran, aber falsch.
72, Peter Frenkel aus Potsdam.
100%. Ja, das ist auf jeden Fall mal erst richtig. Ja, das ist erstmal richtig.
Dann gab's noch jemand davor. Vorher war noch. Aber du hast gesagt, den einzigen oder den ersten?
Nee, wir reden ja jetzt hier über Olympia. Ne? Wir reden ausschließlich über Olympia.
72, Peter Frenkel, 20 Kilometer, Olympia.
Hat ja, er gewonnen. Genau.
Und vorher gab es wahrscheinlich noch 56, 50 Kilometer, Kannenberg.
Ey, der war ja viel jünger. Ne? Bernd Kannenberg hat in München 74 gewonnen.
74, okay.
Ne? Die 50 Kilometer.
Nie 50, okay.
Ja, aber den anderen, den müsst ihr wissen. Beide.
Nochmal die Frage.
Olympiasieger.
Ron Weigel?
Deutscher Olympiasieger. Also
der Erste.
Ein Dritter. Jetzt noch ein Dritter. Nee. Müsst ihr wissen.
Ich kenne...
Ach, Christoph Höhne.
Nein.
Nein?
Nein.
Den müssen wir kennen?
Ja, den müsst ihr kennen. Also den Namen müsst ihr
Hartwig
kennen.
Gauder?
Hartwig Gauder. Ja. 1980.
Never heard.
50 Kilometer.
Bitter, aber
ja. Ja, nee, den. Also ich.
Ronald Weigel war Silber.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich wusste 88, nicht mehr. Medaille wusste ich noch, aber ja.
So, ihr seht. sowohl was die Geschichte als auch die Protagonisten angeht. Wir haben Nachholbedarf.
Geschichtlich.
Wie sieht es aus?
Wie steht's? Aber wir müssen kurz natürlich auch erwähnen, für diejenigen, die mit Christophers Profil nicht so 100% erfolgstechnisch auf dem Laufenden sind. Ja, okay, Olympiamedaille, die kommt in L.A. dann. Ja, aber du bist zweimal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zweimal Top 8 warst du bei Olympischen Spielen schon, richtig?
Zweimal
5. Genau, 2x5, also wirklich auch schon nah am Podium, also, kann man sagen. Silber gewonnen bei den European Games in München. Und du warst auch 5-mal bei Weltmeisterschaften Top 8, was auch also wirklich eine crazy Konstanz ist, das muss man wirklich mal sagen. Also das ist schon krass.
Weißt du, wie ich international heiße? Mr. Number 5. Ja. Zweimal bei Olympia, 5. Zuletzt bei der letzten Weltmeisterschaft, 2x5. 5. in London 2017. Ich war einmal 4. 2019 bei der Weltmeisterschaft. Ja. Und das erste Mal 2013 8.
Deshalb habe ich ja gesagt,
quasi in den Top 10.
Deshalb habe ich ja am Anfang gesagt, du bist mit Sicherheit der mit der längsten Weltklasse-Karriere im Ausdauerbereich im Deutschen Leichtathletikverband. Ja, noch aktiv sowieso. Gut, da weiß man nicht, ob man drüber lachen oder drüber weinen soll, ne? Weil 4., 5. Platz ist halt top Weltklasse.
Ja.
Ne?
Aber diese Medaillen von mir,
ja.
Im Gehen verdient man ja leider nicht so viel Geld. Mhm. Aber die World Athletics bezahlt gutes Schmerzensgeld für den 4. und 5. Platz.
Das
von daher nehme ich das immer gerne. Bei einer EM will ich nicht 4. oder 5. Weil da geht es wirklich nur um die Medaille. Und bei Olympia ist halt auch 4., 5. nicht so schön. Da verzichte ich auch gerne auf das Geld, wenn ich die Medaille dann dafür lieber nehme. Aber in einer Weltmeisterschaft.
Ja, also.
Da fahre ich nicht ganz traurig.
Ist es dann noch einigermaßen kompensiert? Aber Geld ist ein gutes Stichwort. Okay, also wir müssen, glaube ich, bei Geld...
Vielleicht einmal...
Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, wollte ich direkt überleiten, weil was ihr natürlich zu Hause nicht sehen könnt, ist, dass natürlich Christopher sich gerade in seinem alpenländischen Chalet hoch oben in den Bergen aufhält, sein 5. Wohnsitz, den er sich von den Millionen, die er im Auftrag des Deutschen Leichtathletikverbandes hier erarbeitet hat, gerade mal vorbereitet wieder auf die Weltmeisterschaften in Tokio. So könnte man sich das jetzt vielleicht vorstellen, wenn man diese Erfolge einmal hier auf dem Silbertablett präsentiert bekommen hat. Geld und Geld verdienen im Leistungssport, Leichtathletik allgemein, haben wir natürlich hier in den letzten 5,5 Jahren schon des Häufigeren mal beleuchtet. Gehen an und für sich ist da, glaube ich, aber nochmal ein anderes, ein hartes Brot, würde ich jetzt mal mit meinem Kenntnisstand, den ich vermeintlich habe, sagen, korrigiere mich gerne, falls der Ferrari vor der Tür steht, dann habe ich vielleicht hast du einen geilen Deal noch beim Heimatverein, der die Hunderttausende von Euro jeden Monat einbringt, aber in aller Regel geht's nur über die staatlichen Sportfördermodelle, Polizei, Bundeswehr etc., ne?
Ja, also ich würde gerne sagen, über Geld spricht man nicht. Aber wenn man kein Geld hat, dann kann man ruhig drüber sprechen. Nee, also das große, das, sagen wir mal so, Geld ist ja immer so eine gewisses Thema. Was bei uns eher das große Problem ist, ist ein Ausrüstervertrag. Also, dass ich mich in der absoluten Weltspitze bewege und meine Sportschuhe selber kaufe, das dürfte normalerweise nicht sein. Also da ist eher der größte Kritikpunkt. Ob ich jetzt viel Geld verdiene, ich meine, das macht natürlich die Popularität, ist ganz klar. Also deswegen sage ich auch immer so, wenn jemand sagt, ein Fußballer verdient so viel Geld, da sage ich immer so, ja, jedes Wochenende 80.000 ins Stadion. Wenn ich einen Verein wechsle, da wird sich keiner mein Trikot kaufen. Also es wird auch keinen interessieren, ob ich einen Verein wechsle. Und beim Fußball ist halt erstmal dieses Medial dabei, ja, und dann die Fanbase. Und die haben wir einfach nicht. Ja? Also wir sind eine ganz kleine Randgruppe der Leichtathletik und demzufolge ist es halt schwer, damit großes Geld zu verdienen. Und da bin ich lang genug dabei, um das erkannt zu haben. Aber was ich halt nicht nachvollziehen kann, wenn ich dann sehe, der ist jetzt bei Adidas, der ist jetzt bei Adidas, der ist jetzt bei Adidas und ich sage mir so, ja, und was hast du vorzuweisen? Top 5 bei deutschen Meisterschaften? Okay, dann da werde ich eher so ein bisschen neidisch oder ja, da verstehe ich das einfach nicht. Ja? Ob jetzt großes Geld verdienen, ich meine, er kann als 5. Platz bei den Deutschen Meisterschaften ruhig mehr Geld verdienen, wenn es halt Sprint ist. Aber warum sollte der seine Schuhe umsonst kriegen und ich nicht, obwohl ich bei der Weltmeisterschaft 5. werde?
Deswegen, und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ja,
genau. Ja, aber mittlerweile höre ich tendenziell eher so, ja, du bist ein bisschen zu alt. So nach dem Motto, wir brauchen ja nicht mehr mit dir planen, weil du bist ja alt. Und dann sage ich mir so, ja, ich bin zwar alt, aber ich bin trotzdem in meiner Disziplin eigentlich wenig Konkurrenz, national zumindest. Ja? Und auch international halte ich ja noch sehr, sehr gut mit. Und das wird man wahrscheinlich jetzt in Tokio hoffentlich wiedersehen. Sponsoren ist halt die große Frage. Ich komme leider aus einer Region, wo Sport sehr groß ist, Potsdam. Wir haben sehr, sehr erfolgreiche Vereinssport. Und da ist es sehr, sehr schwer, als Einzelsportler überhaupt irgendwo was ranzukriegen. Wenn man anfragt, sagen sie, ja, wir sind schon im Handball, wir sind schon im Fußball, wir sind schon im Volleyball. Und dann bleibt halt irgendwie nichts mehr übrig vom Kuchen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen. Da ist der Erfolg eigentlich egal. Und neuerdings, du kennst es ja mittlerweile auch, Philipp, da wird man dann eher nochmal gefragt, na, was hast du denn für Reichweite? Ja, da wird nicht gefragt, na, bist du bei den deutschen Meisterschaften Erster, bist du bei den Weltmeisterschaften Top 3, sondern nee, hast du 10, 20, 100.000 Follower bei Instagram? Kannst du unsere Creme für 35 Euro an die Männer und Frauen verschleudern? Dann bist du potenziell sponsorwürdig. Und das ist halt auch ein großes Problem, dass Leistung mittlerweile immer weniger zählt als Bekanntheitsgrad, als Reichweite. Und das ist halt damals, ich bin halt aufgewachsen mit ohne Instagram, da war halt noch Leistung interessant und Leistung hat sich gelohnt, dafür zu investieren. Aber mittlerweile ist ja wirklich nur noch so, was habe ich für ein Social Media auftreten. Und das ist so ein bisschen, was mich stört und da bin ich wahrscheinlich schon auch nicht mehr in der Generation, dass ich das nachvollziehen kann. Und das ist teilweise auch schon frustrierend. Ja,
ja das glaube ich dir. Also im Prinzip ist es
nachvollziehbar.
Es ist ja so, ihr habt quasi, klar, ihr müsst einen Lebensunterhalt verdienen, von dem ihr lebt. Du hast selber gerade gesagt, Ausrüstung muss in weitesten Teilen selber zugekauft werden. Dann habt ihr natürlich Kosten für Trainingslager etc. Gut, Potsdam ist Olympiastützpunkt. Ich gehe mal davon aus, dass du da zumindest Zugriff hast auf die Annehmlichkeiten vom Olympiastützpunkt, Massage etc. und solche Dinge. Trainingslager, bekommst du die finanziert? Das wäre ja schon mal das Mindeste eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, bei deinem Leistungslevel eigentlich.
Ja, da habt ihr ja auch mitgekriegt, dass im letzten Jahr, oder wir werden ja immer alle 4 Jahre bewertet, wie erfolgreich war die Disziplin.
Ah ja.
Da haben wir natürlich das große Problem, dass wir Disziplingruppe Lauf gehen sind und wir die letzten 4 Jahre leider nur einmal 2 5-Plätze bei internationalen, also EM zählt ja leider nicht, wenn eine WM war. Und so haben wir in den letzten 4 Jahren von Olympia bis Olympia leider nur 2-mal einen Top-5-Platzierung geholt. Das war zu 100% ich. Und daran wirst du halt dann abgerechnet. Dann wird halt ein Potters, nennt sich das. Das ist so ein Bewertungsportal. Wie erfolgreich war die Disziplin? Gruppe, Lauf gehen. Und anhand dessen wird natürlich dann die Fördermittel bereitgestellt. Und da sind wir natürlich im Lauf gehen eine riesen Gruppe, sage ich mal. Und du weißt selber, im Laufbereich ist die Konkurrenz einfach unglaublich stark.
Ja.
Und so wie Ralf vorhin gesagt hat, laufen kann jeder. Ist einfach so. Man braucht fürs Laufen nichts. Ich brauche nicht den teuren Stab, ich brauche nicht den teuren Speer oder ich brauche irgendwie den krassesten Trainer, weil ich mich im Sprintbereich entwickeln möchte, sondern geh raus, lauf und gut ist. So nach dem Motto, ja. Also jetzt mal ganz einfach gesprochen.
Ja, ja, ja.
Und dadurch ist es halt super, super schwer. Und da haben wir jetzt auch eine erhebliche Kürzung erlebt. In unserem ganzen Disziplinenblock. Und teilweise, also dieses Jahr, um mein Level zu halten, muss ich mindestens 4-mal in die Höhe, vielleicht 5 Trainingslager im Jahr machen und von Verbandsseiten kriege ich nicht alle bezahlt.
Okay. Und sowas kostet ja auch
richtig Geld. Das ist ja das Problem, was wir mit dem einen oder der anderen Läuferin auch schon diskutiert hatten, dass du halt immer in dieser Gesamtgruppe da drin hängst, logischerweise. Ne? Und das ist ja vielen nicht klar, dass die Förderung eben in so einer großen Gruppe dann an den wenigen Top-Ereignissen, nämlich WM respektive Olympische Spiele, hängt. Und viele andere Dinge, die so zwischendurch sind, wo man denkt, ja, mein Gott, die waren noch gut da. Das ja. ist aber zwar für die PR ganz okay, aber leider nicht für die für die öffentliche Förderung. Ja, das ist so. Zusätzlich Bundeswehr oder Bundespolizei?
Ich bin bei der Bundeswehr. Ja. Mhm. Und das ist mein treuster Partner. Ja. Ich bin seit unglaublichen 17 Jahren bei der Bundeswehr.
Das ist wirklich unglaublich, ja.
Das ist wirklich sehr unglaublich. Als ich damals 2008 reingekommen bin, dachte ich, okay, ich möchte jetzt mal Profi sein für 4 Jahre bis 2012 und da hoffe ich, bei Olympia dabei zu sein. Das ist dann halt über die Jahre, dass ich wie so eine Zecke immer drin geblieben bin, ist jetzt so im Nachhinein echt bewundernswert, aber der konstante Erfolg hat mir halt recht gegeben und so gab es halt nie irgendwie mal ein Jahr, wo sie gesagt haben, nee, wir streichen deine Förderung oder du bist nicht mehr förderungswürdig. Das habe ich gut hingekriegt, dass ich beim Jahreshöhepunkt immer performt habe.
Also sagen wir mal so, jetzt kannst du ja endlich nach Tokio, ne? Weil ihr wart ja in Sapporo und nicht in Tokio, ne? Mhm. Im September. Und weil es noch ein bisschen schöner ist, dürft ihr sogar die Veranstaltung eröffnen. Mhm. Ja, mit den 35 Kilometer am ersten Tag. Ist jetzt fernsehtechnisch nicht ganz perfekt, beginnt nämlich um 1 Uhr nachts. Ne? Ja. Aber jetzt schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen, ja, dass alle dabei sind, 1 Uhr nachts. Ist ja eine okaye Zeit. Ne? Ist der 13. September, kann man sich wirklich sehr, sehr gut merken. Ja, 1 Uhr nachts, einfach mal aufbleiben. 35 Kilometer Männer und Frauen in einem Rennen, wenn ich das richtig weiß. Ne?
Genau.
Ja?
Genau.
Was ja schon auch optisch ein bisschen kompliziert ist, aber es ist auf jeden Fall attraktiv, weil da ja doch durchaus eine Menge einfach Action ist. Ne? Plus beim schüchternen Blick auf den Loop, den ihr geht, das ist ganz schön anspruchsvoll, ne?
Ja, ich mache mir darüber keine Gedanken. Ja. Also ich weiß, dass wir im Stadion starten und dass wir im Stadion finishen. Mhm. Und dann gehen wir aus dem Stadion raus und drehen da irgendwo auf der Anlage unsere Runden.
Es geht aber, glaube ich, immer einmal hoch und einmal runter pro Runde, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Also das ist nicht ganz ohne. 2 Kilometer Loop, ja, einfach nur für alle zu Hause. Ja, 2 Kilometer Loop, das ist schon nicht ohne. Ja, das Metronom brauchst du erstens für deinen Rhythmus und zweitens muss irgendjemand mitzählen für dich oder wie machst du das? Also ich meine, die Anzeige ist ja da, ne? Ist ja logisch, ja.
Ja, und auf einer 2-Kilometer-Runde sich zu verzählen, ist halt tendenziell, es sind 9 Minuten. Also ich weiß ja, ich jobbe ja mit, ich habe auf meine Uhr und demzufolge kann ich ja ungefähr abschätzen, wann ich wo bin.
Okay.
Ja. Also das ist halt, da braucht im Grunde keiner mitziehen. Und da ich ja davon ausgehe, dass ich so weit vorne bin, dass ich tendenziell immer sehe, dass das die Runde abgestrichen wird, werde ich auch nicht überrunden, dass ich dann aus Versehen mal eine Runde zu wenig oder zu viel gehe.
Ja, gut, das haben wir ja bei 10.000 schon erlebt, ne? Dass man jetzt nicht mehr so genau wusste, wo ist man denn eigentlich oder zu früh die Glocke geläutet wurde und es war noch eine Runde drauf oder der Rundenzähler. Ja, auf der Bahn ist es übrigens so, für euch zu Hause einmal, erst 100 Meter vor Überqueren der Ziellinie wird die Rundenzahl runtergemacht. Ja, das ist halt nicht ganz ohne. Also wenn du jetzt da zum Beispiel hinschaust, 120 Meter vorher, dann ist die Zahl noch nicht runter. Dann steht da noch 4 und es sind aber nur noch 3, wenn du am Ziel bist. Ne? Also da musst du dann schon nochmal einen Blick drauf werfen. Wann wird bei euch abgestrichen?
Ich glaube ähnlich.
Ja, also grob so 100 Meter vorher. Ne? Ja.
Genau, also man eigentlich sieht man nicht, dass es abgestrichen wird. Mm,
ja, so ist eigentlich die Regel. Ja. Mm.
Ja, nee, also aber ich weiß eigentlich immer, wo ich mich befinde im Rennen. Weil ich ja doch meine Zeiten stoppe, also oder beziehungsweise mich orientiere, auch mit dem Trinken. Mhm. Ich trinke alle 2 bis 4 Kilometer. Das heißt, ich weiß eigentlich immer, wo ich bin im Rennen. Also dass ich mich, außer in Doha war das halt das Problem, da dachte ich, wir sind eigentlich schon im Ziel, weil wir so langsam waren, dass ich dann meinen Endspurt eine Runde zu früh angezogen habe und dann feststellen musste, oh Mann, die gehen ja noch weiter. Die letzte Runde kann hart werden. Also Kilometer war das damals. Aber das war einfach geschuldet daran, dass wir so langsam waren. Und jetzt auf einer 2-Kilometer-Runde, da darf das eigentlich nicht passieren, dass man sich verzählt.
Ja. Plus, Tokio war ja diese Riesendiskussion vor den Olympischen Spielen, die zeitlich natürlich ein bisschen anders lag als jetzt die Weltmeisterschaft. Wir können da nicht gehen, viel zu heiß und so weiter und so weiter. Ich kann mich noch an einen leidenschaftlichen Artikel von Evan Dunphy erinnern, ein sehr erfolgreicher und sehr, wie soll ich sagen, engagierter kanadischer Kollege von dir, der einfach mal geschrieben hat, dass es totaler Scheiß ist, da die GEA nach Sapporo zu schicken, weil ihr hattet ganz andere Bedingungen, ja, und da spielte Doha nur eine Rolle von vielen Rollen, bei denen ihr gegangen seid. Es ist halt einfach eine Frage des Hitzemanagements. Und da seid ihr ja tatsächlich als GEA insgesamt relativ weit vorne. Spielt das jetzt auch eine Rolle in Tokio?
Hitzemanagement ist immer eine Frage. Mhm. Also wir sind zum Glück durch die letzten Jahre mehr oder weniger perfektioniert worden. Also wenn ich mir überlege, früher hat man sich keine Gedanken gemacht, dass man irgendwie Eis mit transportiert, sondern kaltes Wasser und das reicht. So bin ich quasi mehr oder weniger ins Gehen gekommen. Und erst ab Doha oder vor Doha hat man sich überhaupt mit dem Thema so mehr oder weniger beschäftigt. Jetzt ist Doha 6 Jahre her. Wir hatten Doha, wir hatten Tokio als wirklich Hitzewettkämpfe, als absolute Hitzewettkämpfe. Und da haben wir eigentlich unser Kühlungsmanagement sehr, sehr gut verbessert. Sodass wir jetzt quasi, ich habe dann jedes Jahr auch wieder was Neues erkannt, was war ein bisschen, ja, die Schals vielleicht ein bisschen zu ändern oder das noch oder Eis in der Mütze. Und da sind wir jetzt eigentlich so gut drauf, dass wir da eigentlich mehr oder weniger, ja, es wird warm und wir wissen, dass es warm wird und darauf müssen wir uns einstellen. Und da wir ja zum Glück die Möglichkeit haben, in Tokio oder in Japan ein Pre-Camp zu machen, also ein Vorbereitungstrainingslager, und wir 13 Tage vorher anreisen, haben wir also quasi fast 2 Wochen Zeit, uns an das Klima zu gewöhnen. Und das sollte dann am Ende auch reichen.
Ja, also wir haben ja vor ein paar Wochen, als es in Deutschland auch diese Hitzewelle gab, mit Carsten Hollander hier eine Hitzefolge gemacht. Also für alle, die das nochmal interessiert, hört da nochmal rein. Super spannend. Der auch euch sehr stark gelobt hat, weil ihr so eine hohe Konsequenz eben auch in der Umsetzung dieser Maßnahmen im Wettkampf habt. Gut, das ist natürlich auch aufgrund der Rundengeschichte einfacher als beim Marathon, wo es nicht ganz so einfach ist, logistisch nicht ganz so einfach zu koordinieren. Aber wenn man sich ja mal vergegenwärtigt, Rio waren ja auch extreme Bedingungen. Ja, also beim 50er kann ich mich erinnern, war es sehr warm und auch ein ganz klein bisschen schwül, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja.
Ja. Ich lag am Strand beim Wettkampf und hatte Sonnenbrand vom Feinsten.
Oder Paris letztes Jahr war ja auch warm. Ja, also es war ja mindestens warm. Also es war jetzt nicht heiß, aber es war auf jeden Fall mindestens warm. Also diese Auseinandersetzung findet ja permanent damit statt. Wenn du nochmal jetzt auch für alle, die jetzt ja ihre langen Läufe machen für einen Marathon im Herbst oder so, ja, deine 3 Basics in der Vorbereitung und sicher auch dann im Wettkampf, ja, was macht dich leistungsfähig in der Hitze?
Auf jeden Fall, wenn man weiß, dass der Wettkampf ansteht am Wochenende, dann fängt man am besten Montag an, mehr zu trinken. Mhm, also viel so Art Kurenmäßig. Man muss seinen Körper quasi darauf vorbereiten. Jeder kennt es, ich trinke 5 Liter Wasser und renne 3-mal auf Toilette. Mhm. So soll es nicht sein, sondern du sollst deinen Wasserhaushalt täglich steigern. Umso mehr Wasser du hast, umso mehr Kühlung hast du, umso mehr kannst du schwitzen, ohne dass du Mineralien ausschwitzt. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Im Vorfeld genügend trinken. Dann während der Belastung ist es wichtiger, mal an der Verpflegung stehen zu bleiben und zu trinken, als dran vorbeizurennen und sich dann 3 Sekunden zu sparen, weil am Ende rächt sich dieses extrem. Das ist bei mir der 2. Also ich fange früh an zu trinken und nicht erst dann an zu trinken, wenn ich merke, ich kriege Durst. Auch im Training. Das ist halt natürlich immer schwierig. Man Long Run ohne Begleitung kann man sich natürlich so einen Trinkgurt nehmen und eine Flasche reinstellen, ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber am Ende hilft es dir extrem. Ich bin eigentlich ein Freund von Basecap oder von textilen Sonnenschutz. Also quasi versuchen Basecap und wenn man dann irgendwo läuft und man läuft vielleicht am Wasser vorbei, immer mal ruhig das Basecap in so einen oder einen Brunnen, immer das Basecap schön nass machen, auf den Kopf setzen, ist super Kühlung. Und das mache ich halt auch im Wettkampf. Also ich versuche mich extern zu kühlen durch Wasser oder Eis. Ist natürlich bei so einem Longrun zu Hause oder beim Stadtmarathon, wenn man kein Profi ist, unglaublich schwer zu realisieren. aber man kann sich Wasser über den Kopf kippen. So, und also Kühlung. Kühlung ist unglaublich wichtig. Also bei mir im Wettkampf ist teilweise sogar so, dass ich aufs Trinken verzichte, weil Trinken ist halt immer auch ein Risiko, Magenprobleme zu bekommen. Aber Kühlen ist das Allerwichtigste, weil wenn ich überhitze, dann kollabiere ich irgendwann. Das ist diese logische Schlussfolgerung. Entweder ich werde langsamer oder ich muss mich halt kühlen. Und das sind so die Basics. Also im Wettkampf auf jeden Fall viel trinken, möglichst kühlen und vorher viel trinken. Und dann im Sommer natürlich früh anfangen und nicht erst ausschlafen und um 9 anfangen den Long Run. Dann hat man schon viel gewonnen. Also weil das Problem ist halt auch, dass die Sonne halt im Sommer viel intensiver scheint, umso später es wird. Und umso früher ich anfange oder halt dann im Abend. Aber Abend ist natürlich dann hat sich der ganze Tag die Hitze angestaut, ist dann auch nicht mehr so angenehm. Aber es wird tendenziell angenehmer, weil die Sonne ja nicht mehr so strahlt.
Wenn du sagst trinken, ja. Ist das primär dann Wasser, also in der Woche über und im Wettkampf?
Nein, nicht nur Wasser. Nein, auf keinen Fall nicht nur Wasser. Also Wasser schwemmt ja dann am Ende auch aus. Also entweder man macht Wasser, wenn man jetzt so ein Freund von Wasser trinken ist, dann muss man darauf achten, dass man eventuell auch Salz zu sich führt. Also entweder über Kapseln oder halt einfach das Essen ein bisschen mehr salzen. Das hilft schon viel. Und dann Fruchtsäfte trinken, Schorlen trinken, also nicht nur Wasser. Also auf keinen Fall nur Wasser. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man seinen Körper quasi entschwemmt. Mm. Oder er. Und dann gibt es ja. Genau, oder auch mal einen Softdrink. Also ich trinke, wenn ich jetzt in Richtung Tokio gehe, dann werde ich mir auf jeden Fall, also ich bin Freund von Cola. Und wenn die Cola zu süß ist, dann mixt man die halt mit einer Hälfte Wasser. Man hat Zucker, man hat ein bisschen Kohlenhydrate und man hat Geschmack. Das ist immer so ein bisschen, weil gerade bei warmen Temperaturen merkt man ja, dass man nicht so einen großen Appetit hat, aber man braucht ja trotzdem die Energie und durch dieses zuckerhaltigen Getränke kann man so ein bisschen das kompensieren.
Und im Wettkampf selber, Wettkampfverpflegung?
Elektrolytgetränke.
Also keine Kohlenhydrate?
Auch. Also es ist so ein Mix aus Kohlenhydrat und Elektrolyt. Also ich bin kein Freund, falls du darauf hinaus willst, Werbung für ein schwedisches Produkt zu machen.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, also es ist wirklich eine Lernfrage, ja, weil nochmal, der Carsten hat das schon herausgestellt, dass ihr da halt sehr, sehr weit seid, was das angeht.
Ja,
Im Laufen ist ja die Tendenz, viel verpflegen, im Triathlon noch krasser, ja, verpflegen. Also da geht es um Kohlenhydrate in erster Linie. Damit man, klar, ne, wenn du von einem Rad runterkommst oder wenn du eben als normale Marathonläuferin oder normaler Marathonläufer eben 3, 4, 5 Stunden brauchst, ist halt ein anderer Schnack, ja, als wenn ihr eure Distanzen runterhaut. Ne?
Da ist einfach wieder ein Problem. Trinken muss man auch lernen. Mhm. Also wenn man jetzt, sagen wir mal so, man ist jetzt privat, der Läufer, der zu Hause keine Begleitung hat, und dann nie irgendwie jemand hat, der die Flasche mal mitgibt und sagt, ach, meine Longruns mache ich ohne Trinken. Und im Wettkampf hat er dann die Möglichkeit, alle 5 Kilometer sich so einen Becher zu nehmen oder eine Trinkflasche und dann nimmt er immer 200 Milliliter. Das Problem ist, irgendwann kann ja der Magen das nicht mehr aufnehmen. Und dann haben viele, und das war früher auch so, Magenprobleme. Man bekommt irgendwann Magenprobleme, weil das zu viel im Magen ist und man gar nicht irgendwie das gewohnt ist, das zu verarbeiten. Ich bin, wie gesagt, bei mir ist eher so, ich bin tendenziell ein Freund, da ich ja bei der 20 oder 35 maximal 2,5 Stunden unterwegs bin, bei der 20 eine Stunde 20, ich esse den Abend vorher oder ich mache auch keine Diäten vorher, ich esse möglichst viel die Tage vorher, gehe auch gerne mal mit 1 Kilo mehr in den Wettkampf, einfach um die Energiereserven zu haben. Und dann trinke ich im Wettkampf ein Elektrolytgetränk. Natürlich sind mittlerweile überall Kohlenhydrate drauf, aber jetzt nicht speziell ein Kohlenhydratgetränk oder ich achte nicht darauf, ich muss mindestens 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu mir nehmen. Weil mein Wettkampf tendenziell ja relativ kurz ist und ich damit meine eigenen Energien gut durchkomme. Und bei mir ist halt wirklich so, das größte Problem die Überhitzung.
Gut, aber wenn du sagst, du trinkst Cola gemischt, dann auch im Wettkampf, Kohlenhydrate schon auch. Ne?
Also kann man machen, also gerade hinten raus, ich habe immer eine Cola bei meiner Verpflegung dabei, wenn ich merke, dass es quasi, jetzt geht es am Ende, jetzt merke ich, dass ich doch ein bisschen Energie brauche, dann kann man mit Cola arbeiten oder mit Gels. Aber Gels ist halt immer ein gewisses Risiko. Und bei meinem Trainer in der Vergangenheit war es so, ich musste die Verpflegung so einfach wie möglich machen, damit keine Fehler passieren.
Okay, ja.
So. Also wenn ich dann angefangen habe mit verschiedenen Getränken, dann habe ich teilweise nicht die Getränke gekriegt, die ich haben wollte. Dann habe ich angefangen, okay, ich habe nur noch ein Getränk und die Flasche wechsle ich auch nicht, sondern ich werfe die jedes Mal weg. Dann brauchst du eigentlich gar nichts machen, außer aus dem Rucksack die nächste Flasche rausholen und so. Also es war halt ein bisschen daran geschuldet. Aber viele machen das mit Gels. Und das sind ja dann teilweise entweder Koffeingels oder Kohlenhydratgels oder na, Elektrolyt sind eher weniger. Ja. Aber ich bin da wirklich eher ein bisschen vorsichtiger mit der Verpflegung, weil ich am Ende dadurch häufiger mal Magenprobleme bekommen habe. Und wenn ich Magenprobleme im Wettkampf kriege, dann ist es wie, ja, ich sag's immer so, wie aus der Badewanne den Stecker ziehen und dann ist die Energie weg. Mhm. Also dann kann man auch, dann geht halt gar nichts mehr. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Ich trinke vernünftig und esse danach und esse davor vernünftig und dann ist es okay.
Achtung, Karlauer, wenn ein Geher sagt, es geht gar nichts mehr, dann geht wirklich nichts mehr.
Ja, den Spruch haben wir, den hat heute Jonathan gebracht.
Okay, hey, Jonathan Hebert, ja.
Ich habe mich an deinen Spruch erinnert. Du, wenn du merkst, das geht nicht mehr, dann geht es meistens auch nicht mehr.
Und hier ist Philipp wieder bei uns. Philipp, was war los?
Ja.
Kaffee getrunken, ein bisschen.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich dachte, ja, ich wollte kurz ins Café gehen, Espresso trinken. Hab gedacht, ihr macht das super, auch ohne mich. Nee, ich weiß nicht, ich dachte kurz, ich habe vergessen, mein MacBook zu laden. Stimmt aber überhaupt nicht. Es ist noch ganz voll. Es war auf einmal schwarz und dann ging es in englischer Sprache wieder los. Also ja, keine Ahnung.
Was soll ich sagen?
Was
man kann entweder ein vernünftiges technisches Gerät sich anschaffen oder nicht.
Also ich arbeite übrigens gerade mit einem iPad und mit einem iPhone. Also und zu Hause steht mein iMac. Ja,
und das funktioniert hervorragend.
Aber ich habe keine iWatch, ja, also hier Apple Watch, die habe ich nicht.
Naja gut, da haben sie vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf, was die Technik angeht. Ne? Chris, nimm uns nochmal mit. Wir treffen dich ja gerade in der Schweiz an. Was treibt ihr da, was macht ihr da, wie haust ihr da, wann trainiert ihr und so weiter?
Ja. Ja, genau. Wir sind hier im schönen Pontresina, ungefähr so 18 Kilometer weg von St. Moritz. Einfach aus Kostengründen ist ein bisschen günstiger. Wir haben hier eine große Ferienwohnung. Wir sind hier aktuell mit 4 WM-Teilnehmern über 35 und 20 Kilometer. Haben einen Trainer dabei und teilen uns quasi die Wohnung hier zu. Wir haben noch einen Trainingspartner, also wir sind insgesamt 5 Athleten und ein Trainer. Sind insgesamt 4 Wochen hier. Wir haben jetzt knapp 3,5 Wochen geschafft, also quasi Endspurt im Trainingslager. Ich fühle mich aktuell noch sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe schon deutlich, also ich habe sehr gut trainiert. Also ich habe, mein Umfang ist jetzt, würde ich mal sagen, die 4 Wochen Schnitt von 160 Kilometer.
Wow.
In Qualität, aufgeteilt auf 8-9 Einheiten, also nicht jetzt 14 Einheiten und 140 Kilometer, so ist es nicht. Sondern ich mache jetzt aktuell so 150, 60 Kilometer die Woche plus 2 Stunden Hitzesimulation, also komme auf einen guten Umfang. Fühle mich aber dafür noch sehr, sehr ausgeruht. Also ich muss sagen, ich hatte schon Jahre, da war ich so nach 2 Wochen, 3 Wochen, mein Trainer hat immer gesagt, mit dir braucht man nicht 4 Wochen ins Trainingslager fahren, weil nach 3 Wochen kannst du eh nicht mehr trainieren. So. Und das habe ich jetzt aktuell aber nicht, weil wir so ein bisschen das Training umgestellt haben. Ich habe aktuell auch keinen Trainer mehr. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder seit Februar ist mein Trainer in Indien. Der hat uns überraschenderweise, also wirklich sehr überraschenderweise, wir waren im Januar zusammen im Trainingslager, sind nach Hause gereist und dann hat er uns zurückgenommen und hat gesagt, so Ende des Monats bin ich in Indien. Nach 15 Jahren Zusammenarbeit. War jetzt nicht so.
Das ist auch.
Genau so habe ich auch reagiert. Okay. So nach dem Motto, das ist ja wohl ein Witz. War kein
aber,
Witz.
Aber nochmal für euch zu Hause: Indien investiert extrem viel Geld in Sport, investiert in Richtung Olympische Spiele. Ja, die wollen ganz dringend die Olympischen Spiele haben. Leichtathletik ist vielleicht auch nicht so vielen bewusst ein sehr großer Sport in Indien. Taucht hier bei uns eigentlich nur bei WM oder Olympischen Spielen wirklich auf, dass so viele indische Athletinnen und Athleten auch auf einem guten internationalen Niveau sind. Ja.
ändert ja nichts daran,
dass ja, ist ja klar, ist ja klar,
diese Hohlen auch Athleten haben in den Heimatländern.
Und das ist, aber du warst bis dato bei Ronst oder nicht?
Also wir haben aktuell auch keinen Bundestrainer mehr. Ja. Wir haben aktuell sind wir, also unser Trainer, der hier dabei ist, ist der kleine Bruder von einem Athleten. Der kümmert sich jetzt um uns. Er ist 25 Jahre, macht aktuell in Köln seinen Trainer Studium im ersten Semester. Und der ist hier quasi unser Experte.
Also ich will jetzt nicht, also erstmal ist das cool, dass der das macht. Ja, also deswegen will ich das nicht schlecht reden. Ich möchte aber trotzdem kurz mal darauf hinweisen, dass das der aktuelle Status quo der deutschen Leichtathletik sehr widerspiegelt auf jeden Fall in Sachen Professionalität, wo wir da inzwischen angelangt sind. Also das ist natürlich schon, also ist erstmal cool, dass ihr überhaupt jemanden habt, der vor Ort als Betreuer, als objektive Instanz, sagen wir jetzt mal, da vor Ort dabei ist. Aber das kann natürlich, also das sollte jetzt so nicht der Alltag sein,
für die nächsten drei Jahre.
Wenn man versucht, Leute für WM-Medaillen vorzubereiten, so, ne, dann ist das natürlich, ist das
ein Schwierig. Also wir reden ja jetzt hier, Johnny Hilbert hat in Tokio damals Olympisch Silber gewonnen. Deine Erfolge haben wir schon gesagt, also wir reden jetzt hier von Weltklasse-Athleten, ne? Also ich kann mir natürlich
Jonathan schon... Jonathan hat noch einen Trainer. Ja. Aber der hat jetzt auch einen Trainer, der eigentlich fürs IAT arbeitet. Da wird sich gestritten, darf er ihn betreuen, darf er ihn nicht betreuen. Oh, es ist halt aktuell die große Problem mit Trainern. Wir haben leider wir haben im Grunde keine Trainer. Mein Trainer hat die letzten 10 Jahre alles dafür getan, dass er keine Konkurrenz hatte. Er hatte nicht die Möglichkeiten, irgendjemand nachzuholen. Weil es einfach nicht, also man kann es ja einen Jungtrainer motivieren und sagen, hier, ich kann dir eine halbe Stelle anbieten, kommst mit ins Trainingslager, dann überleg da. Aber wenn man den Jugendtrainern anbietet, du kannst mitkommen, ich kann dir nichts geben, mach es aus deiner Freizeit heraus, ist schwierig.
Also es gibt,
dann überlegen sie halt.
Es gibt ja diese Kombination jetzt tatsächlich in der einen oder anderen Sportart, in der Leichtathletik, das ist halt, dass junge Trainer nachgezogen werden. Ne?
Genau.
Aber ich meine, ihr seid ja mit eurem
Otto ist einer davon.
Ja,
also Otto Junghans ist der junge, ich weiß nicht, das nennt sich Trainer Future oder irgendwie sowas. Mhm. Also wo junge Trainer gefördert werden, aber jetzt der Verband hätte meinen Trainer nicht aus seinem Vertrag gehen lassen. Er hatte seinen Vertrag bis Oktober. Das sage ich so ein bisschen. Fordere ich jetzt vom Verband eigentlich eine Bringschuld. Die kommt aber irgendwie nicht.
Ja.
Und seitdem mache ich halt in Potsdam alles alleine. Ich plane meine Saison, ich plane meine Trainingslager, bin quasi, ich hatte vor 3-4 Tagen eine WADA-Kontrolle. Da hieß es, wer ist dein Trainer? Ja, keiner. Wer ist dein Arzt? Habe ich nicht, weil ich bei der Bundeswehr bin. Und wer ist der Manager? Ja, keiner. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin eine One-Man-Company. Ja, super. Weißt du,
das ist echt
gut. Und das aber, eigentlich ist es traurig.
Ja, natürlich. Das ist
total traurig.
Ja, wir verstehen
also eigentlich
alle diesen Sarkasmus da drin. Und da ist ja auch sehr viel Schaubild auf den aktuellen Stand des Leistungssports in Deutschland, logischerweise. Auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, du hast ein paar Sachen umgestellt und es funktioniert super toll. Also jetzt schreiben wir doch mal heraus, dass ihr als erfahrene Athleten ja auch ein bisschen was mitgenommen habt aus eurer Karriere und nicht einfach nur blind gesagt habt, Trainer, was mache ich denn heute?
Nee. Das war halt schon immer so, dass ich halt immer viel hinterfragt habe. Also wie gesagt, ich bin 36 Jahre. Mhm. Also ich bin ein Athlet, der hat unglaublich viel Erfahrung. Wir haben aber auch Athleten, die sind vielleicht Anfang 20.
Ja,
also ich kümmere mich jetzt in Potsdam um Johannes Frenzel, der fährt mit zur WM. Den habe ich zur WM gebracht aus Potsdam. Ich mache seit Februar sein Training und der hat sich jetzt für die WM qualifiziert. Der ist 24 und wir haben noch jemand anders, der ist 21. Der war jetzt in Top 10 bei der U23-EM. Aber die haben ja keine Erfahrung.
Mhm.
Weißt du, die haben keine Erfahrung. Ich kann es machen, weil ich halt über 2 Jahrzehnte den Sport mache. Da kann ich das irgendwie ein bisschen auffangen. Ich brauche nur jemanden, der mit einem Rad mal mitfährt und mir vielleicht mal von außen sagt, ey, macht mal ein bisschen was anderes. Ich nehme mir auch schon Hilfe mit dem IAT. Ich arbeite sehr eng jetzt mit dem IAT zusammen. Ich schicke dir meine Trainingspläne und dann habe ich einen Berater. Ich habe aktuell einen Berater. Ich habe aber keinen, der mir den Trainingsplan schreibt. Ich habe keinen, der mir das Jahr plant. Ich habe keinen, der mich beim Wettkampf betreut. Da fahre ich zum Wettkampf und frage irgendjemand anders, irgendeinen Ausländer, ja, kannst du mich auch mal beim Wettkampf betreuen? So bin ich aktuell.
Mhm.
Ja. Aber es läuft trotzdem. Aber ist ja das Schlimme, wenn es läuft, warum soll man was verändern?
Ja, das ist leider der Backlash, der da passiert. Ja. Und nicht zu sagen, richtig, okay, jetzt lass uns das mal professionalisieren. Ja, was machen die da eigentlich so gut? Ja, vielleicht können das andere auch mit einer entsprechenden Guidance durch einen Trainer, Manager, kann man ja sehr viel dann einfach einfacher machen. Ja, für euch erfahrene Top-Athleten, aber natürlich auch für die nachrückende Generation, ist ja klar. Ja. Was hast du denn ein bisschen anders gemacht, dass dich vielleicht jetzt auch in der dritten oder dreieinhalben Woche noch frisch lässt, frisch sein lässt?
Ja, naja, früher, also ich habe früher mal so gemacht, eigentlich nur lange Strecken. Mhm. Also ich habe, mein typischer Rhythmus war mittellang, das bedeutet so 20, 25 Kilometer am nächsten Tag, vielleicht 30 bis 40 Kilometer am nächsten Tag Tempotraining. Mhm. Und Tempotraining waren damals, ja, so ein Klassiker, 10x2000, 7x3000, 5x5000. Also so in drei Tagen 100 Kilometer. Ein Tag Pause, komplett fertig natürlich nach den 100 Kilometern. Ein Tag Pause, das gleiche nochmal. Und das dann tendenziell über das ganze Trainingslager. Mittlerweile mache ich fange Montag, ist mein Schontag quasi. Da mache ich nur 26 Kilometer am Tag. Dann mache ich heute, habe ich gemacht, Tausender und 500er im Wechsel, also quasi auch mal ein bisschen Schwellentraining. Das kannten wir damals gar nicht. Ich wusste nicht, was Schwellentraining bedeutete. Ich wusste nicht, was Laktat, so nach dem Motto. Es ging alles nur nach Gefühl. Also ein Schwellentraining habe ich heute gemacht mit 7x1000 und 6x500. Am Nachmittag mache ich Hitzetraining. Ich gehe mich jetzt auch mehr ein. Also da kommst du auch wieder auf die Kilometer. Ich habe mich heute Morgen zum Beispiel 6 Kilometer eingegangen. Dann habe ich das Tempo gemacht und bin nochmal 4 Kilometer ausgegangen. So, hast du auch wieder 10 Kilometer ein- und ausgehen, aber in einer gewissen Qualität, extra nochmal. Und morgen mache ich eine 35. So, dann hast du auch diese fast 100 Kilometer, aber halt spielerisch. Weil du kannst dir vorstellen, 6x1000 oder 10x1000 mit ein paar 500ern ist angenehmer als 5x5000. Ohne eingehen. Ja. Also weißt du, oder 7x3000. Ja. Das war halt bei meinem Trainer, das früher war es halt so, ja, ein Geher muss halt gehen. Und Stumpf ist Trumpf. So, das ganze Jahr. Stumpf ist Trumpf. Geh, geh, geh. Und das machen wir jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es viel abwechslungsreicher. Damit bin ich wahrscheinlich auch mental einfach frischer. Ich meine, körperlich mache ich ja das Gleiche. Tendenziell habe ich dieses Jahr, glaube ich, so viel trainiert wie noch nie. Also ich bin jetzt, ich weiß nicht, wer von euch beiden so ein Zahlenfreak ist, aber ich mache diese Woche meine 4000 Kilometer für dieses Jahr voll.
Oh, ja, das ist eine Menge.
Und wir sind im August.
Ja.
Das ist, also für meine Verhältnisse ist viel. Jetzt ist immer so das Vergleich. Strava, ich nutze jetzt auch seit 2 Jahren Strava. Das motiviert mich natürlich auch, weil man dann ja immer guckt, was die anderen trainieren. Und man hofft, dass die anderen auch mal gucken, was man selber trainiert. Und ja, ich meine, ist ja wir haben im Training, das Problem ist, Strava motiviert einen zu sehr. Ja, also zum Beispiel, ich habe im Januar, und das war halt für mich so ein Schock. Im Januar habe ich so viel trainiert wie noch nie. Im Januar habe ich 750 Kilometer gemacht im Trainingslager. Ja, also das sind schon fast DDR-Mentalitäten. Das ist fast 9000 Kilometer, fast 9000 Kilometer, wenn man es mal hochgerechnet hätte. So, und dann komme ich nach Hause und mein Trainer sagt, ich gehe jetzt nach Indien, aber vielleicht öffne ich dir ja mit dir eine Tür. Und dann habe ich gesagt, was öffnen Sie mich für eine Tür? Soll ich jetzt aufhören mit Sport und soll ich jetzt Trainer machen? Also so, dachte ich mir, also nach diesem Monat, bin ich jetzt auch aktuell so hart und so viel trainiert wie noch nie. Und dann sagt er mir, du willst jetzt nicht aufhören? Kannst ja aufhören, dann mach meinen Job. So, also es war halt ein bisschen blöd.
Ja.
Und das ist halt auch Strava geschuldet, dass wir da halt in dieser Trainingslagergruppe eine Challenge hatten, wer trainiert am meisten? So, und dann, das sind so kleine
geht's,
Sachen,
dann geht's wo man dahin,
sich
halt
motivieren kann. Genau, und dann.
Das befeuert sich natürlich.
Richtig, und dann sagt man sich, gehe ich mal 5 Kilometer aus. Normalerweise geht man sich vielleicht 2 Kilometer aus, aber um dieses, oder ich mache heute doch eine 35, waren zwar nur eine 30 geplant. Also durch dieses Spielerische trainiere ich irgendwie jetzt viel mehr als früher, weil es halt abwechslungsreicher und es macht halt wieder. Ja, ich will nicht sagen Spaß. Spaß ist immer relativ im Leistungssport. Ja, es gibt Tage, wo es vielleicht mal ein bisschen einfacher läuft und ein paar Tage, wo es halt ein bisschen schwieriger läuft. Aber so im Großen und Ganzen, also wirklich Spaß. Ich weiß nicht, Philipp, du bist vielleicht gerne gelaufen und viel gelaufen und es hat dir richtig viel Spaß gemacht, aber
Auch nicht auch jeden Tag, das kann ich ja mal sagen.
Ja, und deswegen, also ich bin halt ein Typ, ich habe auch gerne Spaß, aber da denke ich jetzt nicht an gehen. Ja, da will ich jetzt Golf spielen, Tennis spielen, vielleicht mal Basketball spielen oder Volleyball spielen, alles sowas mit Spielen endet, das ist für mich Spaß. Aber gehen und laufen,
das ist Spaß, ja.
Ist der Spaß relativ. Also gerade wenn man halt leistungsmäßig oder leistungsorientiert trainiert, so mal, keine Ahnung, am Tag 10 Kilometer gehen, das macht mir vielleicht Spaß, aber ja, eine 30 und am nächsten Tag zu wissen, man hat ein hartes Tempoprogramm, das ist jetzt nicht unbedingt viel Spaß dabei. Nee. Und das haben wir alles geändert. Und natürlich mit der Belastung, die ich die letzten 10 Jahre gut durchtrainiert habe, ist dieses Jahr nochmal eine Leistungsentwicklung gekommen.
Ja, das ist ja das Coolste daran, logischerweise. Nimm uns nochmal mit, wie viel ist Gehen, wie viel ist Laufen, wie viel ist Radfahren, Langlauf, whatever?
Bei mir ist es halt also ich muss sagen, ich laufe sehr, sehr wenig, weil ich beim Laufen immer Knieprobleme
bekomme. Ja, hast du gesagt, ja.
Also sobald ich mal ein bisschen mehr laufe, also in der Vorbereitung im Herbst, da wird mehr gelaufen, dann habe ich sofort wieder Knieprobleme, muss ich lassen. Ich versuche es jedes Mal mal wieder, irgendwie ein bisschen mehr wieder zu laufen, aber merke ziemlich früh, dass es halt, bin ja kein, ehrlich gesagt, macht mir Laufen auch keinen Spaß.
Also, ja, wenn man ja das mit Schmerzen assoziiert, ja sowieso nicht, ist ja klar.
Ja, aber auch so nicht. Wahrscheinlich durch mein Gehen habe ich auch nicht den schönsten Laufstil und nicht so einen leichten Federn, so einen schönen mit Kniehub und leicht lockig, sondern eher alles so gehockt. So. Und damit macht mir halt Laufen auch mir persönlich keinen Spaß. Dadurch ist mein Laufanteil sehr, sehr, sehr gering. Also ich würde mal sagen, von den 4000 Kilometer bin ich dieses Jahr vielleicht 200 gelaufen.
Okay, ja.
Das also ist nicht viel, ja. Sehr wenig. Aber wir machen halt relativ viel, ist jetzt übertrieben. Wir fahren ungefähr so, sagen wir mal, in Wochen, wo wir wenig fahren, 1 bis 3 Stunden Rad am Nachmittag, so verteilt. So das Rad ist meine klassische Kompensationseinheit. Wenn ich halt früh morgens viel gegangen bin, dann versuche ich auch nochmal eine Stunde Rad zu fahren, anstatt so wie früher zum Beispiel, da habe ich halt vormittag eine 40 gemacht und durfte am Nachmittag nochmal 10 machen. So. Und das machst du dann zweimal die Woche, dann kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und das mache ich jetzt gar nicht mehr. Nach einer langen Strecke ist entweder Ruhe oder nochmal eine Reha-Einheit, also Radfahren, was wirklich mal nicht auf den Bandstützapparat geht, sondern Radfahren ist halt entspannt. Ja. Aber ich bin jetzt auch keiner, ich fahre auch kein Rennrad, das muss ich dazu sagen. Wir haben hier Leute dabei, die fahren sehr viel Rennrad. Also gerade ein Kai Junghans, könnt ihr mal bei Strava vorbeigucken, der ist gefühlt ein Radfahrer. Also er hat diese Woche, der ist jetzt quasi du lachst. Also er hat, glaube ich, letzte Woche 500 Kilometer gemacht.
Und da frage ich mich dann immer noch, wann macht er das bitte noch?
Ja, also er hat Glück. Was heißt Glück in Unglück? Er hatte eine Verletzung und ist jetzt quasi wieder, jetzt kommt er wieder ins Gehen. Er hat nächste Woche ist, glaube ich, seine erste komplette Gehwoche. Er hat seinen Umfang gesteigert. Die Woche oder was haben wir, Dienstag? Letzte Woche war er 7 Stunden Radfahren. Ja. So, hat er mal seine 180 Kilometer hier in den Bergen mit, 4000 Höhenmeter. Ja. Also der ist dann schon ein bisschen so, das mache ich nicht, weil mir ist einfach das Risiko, wenn ich auf der Straße fahre, zu groß, wo ich dann halt nicht sehe, den Nutzen und das Risiko. Ich versuche natürlich, das Risiko so gering wie möglich zu halten und deswegen fahre ich nicht gerne auf der Straße. Erstens fahre ich nicht so gut Fahrrad. Also ich bin so ein klassischer Rollenfahrer. Auf der Rolle fahre ich gerne, weil da kann nichts passieren. Da kann ich im Fernsehen gucken oder Musik hören, alles gut entspannt, mich fährt keiner an, mich fährt keiner um. Aber auf der Rolle fährst du natürlich keine 3 Stunden.
Nee. Das ist klar. Nee. Also so. Schwitze, ja, das ist ja auch wieder ein Schweißproblem. Genau. Ne? Du schwitzt ja verrückt. Ja.
Und deswegen ist mein Anteil eigentlich wirklich, ich würde mal sagen, so im Jahrvergleich, vielleicht 85% gehen, 5% laufen und 10% Radfahren. Ja.
Das ist krass.
Also
das ist schon
ich habe auch hier teilweise beim Laufen
höheren Puls als beim Gehen.
Also das ist wirklich. Wir haben einen IAT-Mitarbeiter, der hat zu mir letztens gesagt, ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der beim Laufen höheren Puls hat als beim Gehen. Bei der gleichen Geschwindigkeit.
Ja, das eine ist halt perfektioniert und das andere möchtest du gerne schnell hinter dich bringen.
Genau, das eine ist halt über hunderte, tausend Kilometer antrainiert und das andere ist halt, ja, mache ich, weil ich es mal machen muss.
Ja. Dann nehmen wir es noch mal kurz mit. Was passiert jetzt noch bis Tokio? So lange ist ja gar nicht mehr. Pre-Camp hast du schon gesagt.
Nicht mehr. Ja. Genau. Also wir beenden am Sonntag unser Trainingslager. Dann waren wir genau 4 Wochen hier. Ich habe vor dem Trainingslager schon eine harte Woche gehabt. Also ich habe jetzt so einen 5-Wochen-Block gemacht, wo ich im Schnitt ja so fast 150 Kilometer gemacht habe. Das ist eine sehr gute Grundlage. Wir kommen Sonntag nach Hause. Montag ist noch mal eine entspannte Woche, sage ich mal, wo ich nur einmal am Tag trainiere, wo ich ein bisschen dieses Trainingslager mich versuche zu erholen. Dann geht es am 31., 3 Tage vor dem deutschen Team, haben wir drum gekämpft, dass wir möglichst früh anreisen dürfen, ins Vorbereitungstrainingslager nach Miyazaki. Das ist im Süden von Japan, das ist ungefähr 1,5 Stunden weg von Tokio. Da bin ich dann 10 Tage und von da aus geht es am 10. September nach Tokio und am 13. September ist mein erster Start von Freitag auf Samstag, also eigentlich eine gute Zeit, so wie du es vorhin schon gesagt hast, um 1 Uhr muss man lang aufbleiben und ich verspreche, wenn ich gesund bleibe, dass es auch lohnt zu gucken, weil ich denke, dass meine Form, also du hast mich noch gar nicht gefragt, wie dieses Jahr lief, dieses Jahr lief es ja sehr, sehr gut, ich dachte, dass man auch darüber gesprochen wird, also ich bin ja aktuell Zweiter im World Ranking über 35 Kilometer und viel schnellster mit meiner Zeit. Alle drei, die vor mir sind, haben dieses Jahr einen Weltrekord gemacht. Also ich bin quasi der schnellste hinter dem Weltrekord. Also eine sehr gute Ausgangssituation. Bin bisher sehr gut durchgekommen und wie gesagt, wenn ich gesund bleibe, im Flug ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Anpassung gut schaffe, dann bin ich davon eigentlich überzeugt, dass ja, ich doch dass ich es lohnen könnte.
Also sagen wir mal so, du weißt ja, wie es ist, ne? Beim Marathon oder beim Radfahren sagt man immer, solange man den Helikopter noch sieht, weiß man, dass alles in Ordnung ist. Ja, ist bei euch ein bisschen anders, ist ja ein bisschen einfacher kameramäßig durch den Loop. Aber wenn, dann wollen wir dich schon in der Spitzengruppe sehen, ne? Weil dann ist die Airtime ja, entsprechend hoch. Ne?
Weil sonst sieht man mich
ja nicht. Ja, sonst sieht man es schwer, also, das ist leider so, ja.
Richtig, man sieht dann auf der Zielgeraden, muss man wirklich dann das ganze Rennen verfolgen, um dass man dann auf der Zielgeraden sieht, welcher ich am Ende werde. Nee, das wird schon, ich werde schon nicht kommen, nee, ich werde schon mich... Ich bin ja schön groß, also mich wird man vielleicht nicht erste Reihe sehen, weil das kann ich zurzeit sehr gut. Ich habe hier auch im Training, ich habe hier einen slowakischen Trainingspartner, der auch die 35 geht, der drückt immer und da bin ich immer so ein bisschen verhalten, immer so einen Meter hinter ihm. Also er hat das Problem, wenn man mit ihm geht, dann geht er halt noch schneller und deswegen gehe ich immer einen halben Meter hinter ihm. So ist leider auch mein Trainingspartner Johannes Frenzel. Der ist genauso, der muss immer einen halben Meter vor mir gehen und das ist teilweise so nervig, dass ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt einfach einen halben Meter hinter dir und lass, geh einfach, komm. Sobald ich in seinen Augenwinkel auftauche, wird er schneller. So, und das musste ich aber lernen, weil früher war das Problem, ich musste vorne gehen. Ich konnte nicht hinterhergehen, ich konnte nicht irgendwie, den habe ich nicht gemocht. Und mittlerweile beherrsche ich das ganz gut, dass ich einfach die machen lasse, wie sie wollen. Und dann gehen sie halt mal 5 Meter weg, dann gehe ich dann einen halben Kilometer wieder ran. Also dieses, ich habe einen guten Rhythmus gefunden. Ja, und da ich ja schön groß bin, wird man mich hoffentlich trotzdem immer sehen.
Leicht genau. Erkennen können.
Also was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist dieses feine Lächeln, während er darüber spricht, wie das wohl laufen könnte in Tokio. Und wenn er sagt, er ist schon groß, meinte er damit nicht nur, dass er lang ist, sondern dass er auch groß ist und weiß, wie das...
Nee,
wie das,
nee, das habe ich jetzt nicht gemeint.
Aber ich sag das.
Ja.
Ja, weil du schon groß bist in deiner Sportart und weißt, wie das da Tango ist und was da passiert. Und ich freue mich schon drauf. 13. September, 1 Uhr, lohnt sich einzuschalten. Wir übertragen ARD. Ne? Rock'n'Roll. Chris, wir haben jetzt knappe Stunde 45 gesprochen. Das ist ungewöhnlich lang für dieses Format, wo lange gesprochen wird. Hat total Spaß gemacht und hat sich völlig gelohnt. Vielleicht auch ein bisschen länger zu warten. Nein, Quatsch. Wir hätten nicht schon mal längst mit dir sprechen müssen.
Das ist immer so mein Motto. Wir Geher müssen immer irgendwie Besonderes leisten, um überhaupt erwähnt zu werden.
Eine Teilnahme vorher mit dir. Ne?
Ja, so eine Teilnahme ist meistens immer nichts wert, aber wenn wir so sagen, ey, ich war jetzt 4-mal bei Olympia, ah, okay, dann können wir auch mal mit dir drüber sprechen, weißt du, so, so einmal Runde reicht nicht, aber viermal, ach, jetzt wird Zeit. Nein, ist Quatsch, aber nee. Das hat mich auch sehr gefreut.
Nee, wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Trainingslager, in den Endzügen des Trainingslagers Richtung WM Tokio. Ich fand's auch großartig. Wir freuen uns, dass wir euch zu Hause ein paar, wie soll ich sagen, Insights in den Sport Wettkampf gehen geben konnten von einem, der es lange schon macht und vor allem sehr, sehr erfolgreich macht. Und auf den wir uns alle freuen können, nicht nur in Tokio, sondern auch noch in den nächsten Jahren, weil Chris, man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt. Ne? Du fühlst dich immer noch wie 25, das heißt, wir können eigentlich immer noch mit 2-3 Olympischen Spielen rechnen wahrscheinlich.
Und diese, also, weißt du, diese Türen, ne? Das sind auch Pendeltüren, die gehen mal wieder auf und wieder zu, wieder auf und wieder zu.
Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, aber teilweise fühle ich mich echt jung, aber teilweise fühle ich mich auch ganz schön alt. Also, das ist immer so tagesformabhängig. Ob ich sage, ja, ich bin 35 oder ja, ich bin 20. Oder teilweise auch noch älter. Nee, aber bis 28.
Folgt gerne Chris auch auf...
Sorry.
Bis 28 ist noch drin, auf jeden Fall mit LA. Ja, und um diesen Weg zu verfolgen, folgt gerne Chris, weil wir vorher von Social Media schon gesprochen haben, folgt Chris gerne auf Instagram. Wir werden deinen Instagram-Kanal natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinken. Dann kriegt ihr bestimmt noch coole Einblicke, nicht nur aus den vielen Trainingslagern, die er macht, auch in exotischen, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, exotischen Höhentrainingsdestinationen. Du warst ja auch schon in Mexiko und alles Mögliche. Auch auf sehr, sehr hoher Höhe, wenn ich mich da richtig erinnere. Das müssen wir vielleicht ein Follow-up nochmal machen, ein Höhen-Special nochmal. Höhen- und Hitze-Special vielleicht, weil ich sehe, dass ihr auch in lustigen Anzügen trainiert, was wahrscheinlich gar nicht so lustig ist, vermute ich mal mit Hitzeanpassung und so weiter. Nee, großartig. Da gibst du bestimmt den Leuten da nochmal ein paar coole Einblicke. Vielleicht ja auch aus dem Pre-Camp in, was war's, Miyazaki war's, oder?
Miyazaki.
Ja, sehr cool.
Dann sagen wir, Chris, grüß alle Kombattanten da bei dir schön. Ne?
Mach ich.
Und,
ja, grüß die ganze Crew. Also
ich habe immer gelernt, der Erfahrenste, der geht immer vorne, ja, und die anderen respektvoll immer einen halben Meter dahinter, nicht umgekehrt. Ne? Ja, also schönen Grüß an die Jungs da. Ne?
Du, ich sag mal so, wenn es im Wettkampf so ist, dann kann ich damit leben. Also im Training, ich bin, wie gesagt, im Training, ich muss nicht im Training zeigen, dass ich, wie gesagt, ich trainiere meinen Bereich. IAT ist, wie gesagt, es war ein langer Kampf mit IAT, auch, dass sie verstanden haben, dass es nicht immer 5 Kilometer mehr sein muss, sondern dass das, was man macht, am Ende sehr erfolgreich ist. Und mittlerweile sind wir auf einem sehr guten Nenner. Und die sagen, genau weil du so gehst, wie du gehst, oder auch dir mal die Pausen gönnst, wie du es brauchst, bist du halt so erfolgreich.
Ja, das ist so.
Ja. Ja, und man wird mit dem Alter auf ein bisschen ruhiger, das habe ich bei mir zum Ende der Karriere auch gemerkt. Mit Anfang, Mitte 20 war ich da sicherlich auch noch nicht so weit, dass man sich da öfters mal gedacht hat, alles klar, macht euer Ding, ich chill mal hier, ist auch ganz schön, Windschatten zu laufen.
Genau.
In diesem Sinne, vielen Dank, dir noch eine gute Zeit in den Schweizer Bergen und euch zu Hause natürlich auch, wo auch immer ihr gerade seid, vielleicht seid ihr im Urlaub, vielleicht seid ihr auch in eurer Marathonvorbereitung. Hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, ciao, ciao.